Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Da sind wir.
So sieht's aus, wie ihr an einer fetten Intro erkennen könnt, die nicht mit einem Gameboy komponiert worden ist. Wir sind wieder da.
Das wär's noch, so ein 8-Bit-Intro wäre eigentlich auch ganz cool.
Findest du gut?
Ja, wobei wird Film nicht ganz gerecht, ne?
So ein Asteroids, was bei den Asteroids-Telespielen immer so im Hintergrund läuft, während du die Raumschiffe abballerst.
Ja, genau, oder so eine Tetris-Mucke oder so, ja.
Oh Gott, das würde mir, glaube ich, auf den Sack gehen mit der Zeit. Aber unseren fetten Beat, da kann ich mich nicht satt hören.
Ja, apropos, ey.
Der ist geil, den könnte ich 100-mal hören.
Ich hatte noch nicht.
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Das sind die DJ-Skills, man merkt's.
Ja, ja, nach 5 Minuten wieder den Hit nochmal wiederholen.
Genau. Oder einfach mitten rein so, scheiß auf Übergänge, gib ihm.
Ganz genau, scheiß auf Übergänge. Was wolltest du sagen? Entschuldigung.
Ja, hab ich schon wieder vergessen.
Hast du schon wieder vergessen?
Ja.
Das ist gerade mal eine Minute her.
Nicht mal vor allem.
Nicht mal.
Kannst du mal sehen, kaum ist ein Beat da, ist schon wieder alles auf, alles resettet.
Kaum ist ein Beat da, warst du schon ganz anders im Kopf. Also ja. warst du schon am Rhymes zurechtlegen.
Voll.
Und irgendwelche...
Am Bouncen im
am
Kopf.
Am Bouncen und irgendwelche Freestyles gleich kurz voraushauen.
Klar.
Schon ist der Beat zu Ende, bevor du ins Mic spittest.
Ja, so wird das nichts.
Nee, das muss spontaner kommen, Herr Eminem.
Ja.
Für einen Schweizer Eminem fehlt da noch ein bisschen.
Oh Gott, ey.
Eminem Lee.
Ja.
Ist geil, weil eigentlich muss man ja bei Schweizer, um so ein Wort schweizerisch einzuschweizern, muss man einfach nur so ein Lied ranhängen. Und das ist dann zufällig auch noch dein Name.
Merkst du was?
Das ist schon Meta.
Naja.
Du bist nicht so begeistert über diesen Meta.
Ja, das habe ich natürlich schon des Öfteren gehört.
Hast du es öfter gehört?
Ja. Deswegen ist es nicht gerade neu.
Ich sehe, ich bin wieder late to the party.
Ja.
Mit den Jokes.
Auf jeden Fall.
Alles, womit ich dich beleidige, hast du schon im Kindergarten gehört, ja?
Ja.
Ist langweilig, ist lange her.
Wieder nichts geworden.
I hope you pleased your mother more than me.
Ja, ich hoffe auch. Aber die beleidige ich auch nicht so krass wie dich.
Aber die lacht hoffentlich über deine Witze.
Das ist meine Mutti, die lacht über alles.
Ja, eben. Ja.
Also was von mir kommt, meine ich jetzt. Nicht von anderen, aber.
Okay, jetzt bin ich neugierig, in welche Richtung geht denn so ihr Humor, wenn die sich Filme angucken? Also ist sie da mehr so bei Louis de Funès oder?
Den findet sie, glaube ich, nicht so witzig. Mhm. Meine Mutter ist nicht so der Komödientyp, also die guckt gar nicht so viel Comedies, aber die mag zum Beispiel sehr Robin Williams. Das heißt, wenn der so Komödien dreht, so Miss Doubtfire und so, dann ist es ihr schon sympathisch.
Weil okay.
Die mag halt den Schauspieler sehr.
Mhm.
Aber ist nicht so der Comedy-Typ, die guckt halt, ich würde echt sagen, primär Drama wahrscheinlich.
Okay. Ja, ich merke schon, also der Vater voll auf Action und die Mutter beim Drama, das ist halt kein Wunder, wird bei euch nicht so viel gelacht.
Nee, kannst du dir auch vorstellen, dass man sich da, was das Fernsehprogramm angeht, nicht einig geworden ist. Also allein schon, wenn mein Vater die ganze Zeit Fußball guckt und meine Mutter halt irgendwelche politischen Diskussionen und irgendwelche Nachrichten verfolgen, so, das sind schon mal zwei Paar Schuhe. Und dann, wenn noch der Filmgeschmack dazu kommt, dann ist ganz vorbei. Das funktioniert gar nicht.
Der kleine Gast will die ganze Zeit He-Man gucken.
Ja. Aber bei meiner Freundin ist es auch interessant, weil mein Geschmack deckt sich ja mit ihrem.
Ja.
Aber dann hört es dann auch auf. So, weißt du, dann gibst du bestimmte Sachen, die sie sich niemals angucken würde.
Ja, klar.
Und da gucke ich dann irgendwelche Filme, wo sie dann sagt, oh, okay, alles klar, ich gehe an den Laptop oder so oder geh schlafen oder so. Da gibt es halt auch eine Menge. Weil, ich meine, ihr habt ja in diesem Podcast schon mitbekommen, was wir alles sehen. Und welche Genres wir alles gucken. Und da ist sie schon öfter mal so, dass sie sagt so, Alter, was guckst du dir denn da an?
Ja, aber also wir haben ja einen relativ breit aufgestellten Filmgeschmack.
Eben.
Ich glaube, das geht schon den wenigsten so.
Ja, das ist wirklich, dass da mehreren so geht, die wirklich alles gucken würden, was wir uns hier angeguckt haben. Von Kinderfilmen bis Drama bis japanisches Arthouse und dann wieder Actionfilme aus den 80ern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das umfasst ja wirklich komplett alles. Und da kann man schon verstehen, dass einer sagt so, okay, ich gucke mir jetzt nicht jeden Film mit ihr an.
Mhm.
Aber
deine Freundin ist demnach auch relativ beschränkt in ihrer Auswahl.
Na, das, was sie am liebsten mag. Also sie ist halt, du darfst halt nicht vergessen, wir sind ja auch so Vielgucker.
Mhm.
Wir gucken ja jeden Tag, also du und ich,
ja.
Wir gucken ja jeden Tag fast einen Film oder irgendwelche Serien und so. Und normale Leute, so wie zum Beispiel meine Freundin, die gucken 2 Filme in der Woche oder so.
Ach so.
Weißt du, die gucken sich alle drei, vier Tage gucken sich einen Film an und dann suchen sich irgendwas aus, was denen natürlich auch gefällt oder wo die Bock drauf haben. Und bei uns ist es ja mehr so, bei uns ist ja auch viel Masse.
Ja.
Aber ich habe heute einen Film dabei, den ich mit ihr geguckt habe.
Okay.
Das kann ich schon mal foreshadowen.
Aha. Ja. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, in welchem Genre der sich befindet. Und war das eine Wahl von ihr oder?
Nee, das war eine Wahl von mir, wo sie aber gesagt hat, alles klar, den gucke ich mit.
Okay.
Den kenne ich nicht. Mhm. Also es gibt ja öfter mal auch so eine Wahl von mir oder eine Hausaufgabe, wo sie sagt, alles klar, tschüssi.
Ja.
Und das war aber so ein Ding, wo ich ein bisschen überrascht war, weil das jetzt, weil ich nicht gedacht hätte, dass ihr Geschmack ist.
Ach so.
Ich habe ja schon mal erwähnt, die hat ja so einen Männergeschmack, die hat ja so einen Jungsgeschmack.
Ja.
Die liebt halt 300, die liebt so Pulp Fiction, guckt halt so Jason Statham-Filme und so und halt so. Die ist halt mehr so ein, die mag halt Filme nicht, wenn es so langweilig ist oder dialoglastig, sondern die ist halt mehr so der Schießereityp.
Ah ja.
Deswegen versteht sich auch so gut mit meinem Vater. Gutes Mädchen.
Mhm.
Schießereien. Wie viel Tote hat der Film? Alles klar, gucke ich. Wenn mein Vater IMDb oder überhaupt das Internet bedienen könnte, der würde wahrscheinlich nur den Bodycount googeln von dem Film. Und danach würde er seine Watchlist erstellen. Je nachdem, wie hoch der Bodycount ausfällt.
Meinst du, je mehr Leichen, desto besser?
Ja, ja, das fragt er immer. Wie viele Tote gibt es in dem Film, wenn ich ihm irgendeinen Film vorschlage? Das ist die erste Frage, die kommt. Wirklich, ohne Scheiß. Er fragt, wie viele Tote kommen davor. Wo ich sage, zweistellig. Ja gut, okay. Guck ich.
Okay.
Ist echt so. Ich habe meinen Vater versucht, Pulp Fiction zu gucken. Kannst vergessen. Viel zu viel Dialoge und so, was ist das für ein Gequatsche, was sind das für komische, dann passiert
ach,
nichts.
Ach echt? Ja. Bei Pulp Fiction gibt es wenig Leichen.
Ja, 3 Stunden und dann alle 3-4 Stunden mal irgendwie kurz mal einen Kopfschuss oder so. Das ist ihm nichts.
Aha.
Der braucht schon Stoff.
Okay.
Adrenalin. Aber wo wir so bei Altlasten sind, ich muss mal echt eine Gegendarstellung machen, beziehungsweise eine Ergänzung von unserer letzten Episode.
Okay.
Als ich die nachgehört habe, dachte ich so echt, dass wir, da fiel mir so 1-2 Stellen auf, wo ich gesagt habe, okay, das müssen wir wirklich mal korrigieren oder ich muss es mal korrigieren. Die erste Sache ist, dass es ziemlich skandalös ist, dass wir bei Shang-Chi, den wir im Kino gesehen haben, dass wir über die geile Choreografie geredet haben und über die Stunts, aber Brad Allen nicht erwähnt haben.
Ach stimmt.
Der ja, der Stunt-Koordinator war vom Jackie Chan-Team, der für die Choreografien zuständig war in dem Film. Unter anderem auch Scott Pilgrim und an Kingsman und an Solo mitgearbeitet hat und an den ganzen Jackie Chan-Filmen. Und der ist ja mit 48 gestorben. Das war ja sein letzter Film, wo er noch die Choreografie gemacht hat.
Ach, der ist gestorben?
Ja, der ist gestorben und es kam auch im Nachspann so. Und deswegen dachte ich so, Alter, wir haben die ganze Zeit darüber geredet, wie geil die Choreografien letztendlich sind, als es noch dieser Martial Arts Part war.
Ja.
Haben aber Brad Allen nicht erwähnt. So. Das war schon ziemlich skandalös, deswegen müssen wir das mal nachreichen. Und mal.
Du hast recht, am Ende des Films gibt es auch noch einen Hinweis drauf. Ja.
Genau. Das haben wir nämlich komplett verplant. Und was mir noch aufgefallen ist, das fand ich schon ein bisschen komisch, als ich es gehört habe. Als ich der Hauptmann rezensiert habe, ich habe ja erwähnt, wie geil dieser Film ist und wie gut der mir gefallen hat, dass endlich mal ein deutscher Film ist, der richtig gut ist. Aber es kam, glaube ich, nicht so rüber, dass dieser Film schon richtig an die Substanz geht. Also, dass der schon mega harte Szenen hat und dass hier wirklich Abgründe der menschlichen Psyche gezeigt werden, die nicht für jedermann sind. Also, ich habe hier überhaupt keine Triggerwarnung oder so erstellt. So wie ich es erzählt habe, klang das wie so, ja, ist ein cooler Film und so hin und her und der gibt sich halt aus als Hauptmann und reist so ein bisschen durch die Lande und trari, trara, so, weißt du? Und ich dachte, okay, irgendwie habe ich über diesen Film erzählt, dann wenn ich gerade über die Firma rede oder so, weißt du, von John Grisham oder so, sondern das ist schon wirklich ein harter Film aus dem Zweiten Weltkrieg und der zeigt schon wirklich abartige Momente von, wo halt Unschuldige noch umkommen, obwohl der Krieg schon längst vorbei ist quasi.
Mhm.
Also das ist nicht für jedermann und das, man braucht schon ein bisschen Nerven, um diesen Film durchzustehen. Das kam, glaube ich, auch nicht so rüber, dass der Film jetzt nicht nur im Zweiten Weltkrieg spielt, sondern es klang, hätte auch eine Komödie sein können, so wie ich es rezensiert habe, aber es war schon relativ neutral und deswegen wollte ich das auch nochmal nachreichen, dass er nicht sagt, Alter, hast mir gar nicht erzählt, wie krass dieser Film letztendlich ist. Also, der ist definitiv krass.
Ja. Ja, gut. Nachteil daran, ich kannte ihn schon und kenne auch dich. Deswegen ist mir das natürlich nicht aufgefallen. Aber hast ja recht. Wobei ich jetzt nicht weiß, inwiefern wir da einen Auftrag haben, überall eine Triggerwarnung auszusprechen.
Ja, aber es ging nicht um Triggerwarnung, sondern es ging darum, dass ich halt schon normalerweise auch erwähne, wenn ein Film ziemlich hart ist oder wenn er so Momente zeigt, die halt wirklich abartig sind. So. Und das habe ich halt gar nicht gesagt, dass es da Momente gibt, die abartig sind. Sondern ich habe halt nur gesagt, ja, die erschießen halt ab und zu mal unschuldige Leute und so, aber weiß ich nicht. Das kam mir so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu neutral, so wie ich das rübergebracht habe. Deswegen kann ich das nochmal nachreichen. Dass der Film nicht sehr zimperlich ist in seiner Darstellung.
Okay. Nachgereicht, gut gemacht. Great job!
Yay! Hey, danke. Das klang gar nicht ironisch. Ich habe noch einen dritten Punkt, den ich nachreichen wollte.
Okay.
Ich würde dich gerne bei Shang-Chi mit 7 Punkten, würde gerne tippen, dass du 7 Punkte gibst. Ist das okay?
Hast du nicht getippt oder was?
Nee, habe ich vergessen.
Hä?
Doch, habe ich. Aber ich möchte mich dann doch für 7 Punkte entscheiden. Wenn wir schon bei Gegendarstellung sind, dann kann ich ja wohl ein paar Punkte korrigieren.
Ach so.
Ist das okay für dich?
Nee.
Nicht okay.
Bist du jetzt hier nachträglich das Ergebnis manipulieren oder was?
Bleib bei Unentschieden, sagst du?
Ja, ja, klar.
Das ist ja langweilig. Na gut, dann sind wir immer noch bei 13-13 beim Punkteraten.
Das ist ja langweilig, sagt er, ey. Ach, guess.
Ich dachte, wenn ich das so in diese komplette in diesen Gegendarstellungsblock einbaue, dann lässt du dich vielleicht drauf ein und sagst so, ja, okay, mach doch.
Mhm.
Aber mach da nicht, fällt da nicht drauf rein.
Jetzt guess, will er wieder lustig sein.
You know, a lot of people don't get my comedy. For instance, me, right now.
Das ist aus deiner Perspektive, oder? You don't get comedy, mein Freund.
My comedy vor allem.
Ja.
Ja.
Manche verstehen Comedy, manche nicht. Was soll ich dir sagen?
Na, hast du recht.
It's funny, except it's not.
Du siehst du? Ja. Meine Mutter zum Beispiel, die hat es sehr lustig gefunden.
Gehe ich fest von aus.
Gehe ich fest von aus. Aber so einer hier.
Please allow me to unleash my inner Kanye on this fucking shit.
Mhm.
Kanye, kannst du Witze erzählen, wie du willst. Ich glaube nicht, dass er eine Miene verzieht. Der ist nicht so der humorvolle Typ.
Nee, fand er ja auch bei dem South Park-Ding nur lustig.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Das habe ich auch gehört, dass er da nicht so gut reagiert hat drauf. Aber ja, ja. Da waren da, was die South Park-Satire angeht, waren ja ein paar auf den Schlips getreten, oder? Von den Promis.
Ja klar, die überspannen den Bogen natürlich auch gerne mal.
Ja. Ich weiß nicht, ob Matt Damon sich Team America immer noch anguckt. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, das wäre sehr sympathisch.
Und wie viele ihn rufen, vor allen Dingen mit diesem...
Ja, ja, klar.
Matt Damon.
Matt Damon.
Ich glaube, das wird ja nicht mehr los.
Nee, auf keine Chance, Alter. Das Ding nimmt er mit ins Grab.
Das nimmt er mit ins Grab, ja. Das ist zu spät. Ein Film gemacht mit Marionetten und schon ist der Ruf dahin.
Ja.
Und der Name. Naja. Alrighty. Back to business oder was?
Ja, Episode 114 sind wir, ne?
114.
Ja.
Das ist korrekt.
Krasser Scheiß.
Die letzte Episode war die 150. offizielle Episode.
Was?
Auf iTunes.
Was ist das jetzt wieder für... Was
zählst du? Wir haben 150 Episoden gedreht.
Ach, Specials, gedreht.
Kino. Gemacht, Mann.
Nee, du, drehen finde ich auch schon.
Dieser Alter.
Entschuldige,
gedreht. Ja, wir drehen doch auch.
Ja? Was Klar. drehen wir denn?
Ich drehe mich ab und zu hier zur Seite, um mein Getränk zu nehmen und weiß ich was alles.
Who knew fun could be this uncomfortable?
Ja. Okay.
Humor-Level ja, also, ist schon mal gesteckt hier.
Mhm.
Welches Level wir heute bedienen.
Also 150 Episoden haben wir jetzt insgesamt auf iTunes veröffentlicht, ja?
Ja, mit der hier sind es jetzt 151, richtig. Es waren 150 mit Kino und Trailer, mit Specials.
Okay.
Und alles, was wir so gemacht haben, war die 150, habe ich gesehen.
Krasser Scheiß.
Ganz schön krasser Scheiß.
Ja, das auf, wie lange sind es jetzt noch? Keine 2,5 Jahre, ne? Nee, 2 Jahre, 2¼ Jahre oder so.
Ja, ja, es geht auf die 2,5 Jahre zu, aber da sind wir noch nicht. Schon krass.
Ist eine Menge.
Wenn du jetzt noch die, was sind wir, 67, 68 Support-Episoden?
Mhm.
Wenn du die noch dazu zählst.
Dann haben wir ja schon über 200, Mensch.
Da haben wir über 200, ja. Das, fleißig sind wir auf jeden Fall. Andere machen seit 10 Jahren Podcast und haben 20 Episoden oder so.
Das wäre ein erbärmlicher Output, aber ja. Es soll ja auch auf den Gehalt ankommen und nicht auf die Masse.
Ja, bei uns ist mehr so Masse als Gehalt.
Ja.
Keine Qualität, aber dafür echt viel rausboxen. Wir sind so die, wie heißen die? Diese komische Restrampe?
Welche Restrampe?
Es gibt doch diese Billigläden immer, diese 99-Cent-Läden, die ja. immer so alles Mögliche mal so verkaufen für über Masse halt gehen und
ja,
dafür alles so für einen Euro.
Ja, super.
Ja, so sind wir halt mit den Filmpodcasts.
Ramsch, dafür aber billig und viel davon.
Ja. Dafür viel.
Ja, das sind wir.
Gefällt mir.
Super.
Damit kann ich mich anfreunden mit dem Ruf. Wir sind nicht so eine Schnösel-Podcast, die da draußen irgendwie das Feuilleton füttern.
Gibt's da welche?
Ja, da gibt's einige. Da gibt's schon ein paar, wo ich reingehört habe und gedacht habe, okay, alles klar, ich verstehe kein Wort, was ihr sagt. So. Ich verstehe nur jedes dritte Wort von eurer Formulierung.
Ah ja?
Mhm.
Willst du da ein paar Namen nennen?
Ja, kann ich machen. Einmal dieser Katz-Podcast.
Cuts?
Kennst du den? Der ist immer sehr, sehr hoch und sehr angesehen. Das ist so.
Ach so, ja, Cuts, okay.
Der ist, glaube ich, auch offiziell von irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender irgendwie so
mitgesponsert. Ja, meine ich auch, ja.
Bin ich der Meinung. Mhm. Und da habe ich auch reingehört und dachte so, oh, Alter, okay, bei euch geht es nur darum, Dinge so kompliziert wie möglich zu formulieren, damit ihr wichtig klingt. Mhm. Das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Das ist nicht so, ist nicht mein Ding. So redet halt keiner.
Ja, ja, weiß ich, was du meinst. Das ist halt eben wirklich ein bisschen so, wie wenn du dir in der Zeitung eine Kritik durchliest.
Sind, ja, genau, sind halt so Schnösels. Sind halt so, Wolfgang M. Schmidt ist mir schon zu anstrengend. Ja. Und wenn du dann so drei Wolfgang M. Schmidt zuhörst, die da irgendwie moderieren, der war da sogar schon zu Gast, also das ist ja dann eine doppelte Ladung.
Oh Gott.
Dann denke ich mir, nee, Freunde, das sind nicht so, das sind nicht die Leute, mit denen ich abhängen würde.
Ja gut, auf der anderen Seite, wenn die Genres vergeben müssten für ihren Podcast, wird halt Comedy auch nicht mit drinstehen. Ne? Also der Spaß liegt bei denen einfach überhaupt nicht mit drin. Also das steht einfach nicht, das
ja, klar.
Ist kein Teil des Konzepts.
Da ja klar.
Geht es halt eben um was auch immer.
Das ist richtig.
So, und wir sprechen ja über Filme, weil uns das ja schon auch Spaß machen sollte.
Ja, ist richtig.
Manchmal tut's das.
Und wir sind auch so locker unterwegs, dass man uns auch beim Joggen hören kann oder irgendwie nebenbei beim Bügeln, ja. Und wenn du dir so einen Podcast anhörst, da musst du dir mit einem Glas Wein, musst du dich auf deinen Sessel setzen, deine schöne Lampe anmachen, die neben dir steht, und dann musst du da aufmerksam zuhören, sonst verpasst ja die Analysen.
Was sagt das jetzt über die Leute aus, die das bei uns so machen? Weil die gibt's ja auch.
Die bei uns sich hinsetzen und weiß ich nicht, was das aussagt. Ich glaube, nichts Gutes.
Siehst du, dabei habe ich das voll als Kompliment verstanden, als uns das mal welche Leute geschrieben haben, dass sie das machen, dass sie sich dafür extra die Zeit nehmen, sich hinsetzen, nichts anderes machen dabei.
Ja, ist richtig. Es geht da beides, das haben wir schon mal gesagt. So, jeder kann halt Podcast hören, wie er halt Bock drauf hat.
Ja, aber wenn du da die ungeteilte Aufmerksamkeit bekommst, finde ich, ist das schon ein Kompliment.
Ist auch schön, ja. Ja, aber nur weil ich jetzt durch die Straßen laufe, heißt ja nicht, dass ich weniger aufmerksam bin, wenn ich da jetzt irgendwie zuhöre.
Doch. Liegt ja in der Natur der Sache, Alter. Sonst würdest du doch am laufenden Band überfahren.
Ja. Naja, komm. Das heißt so, dass wenn ich hier raus bin, nur weil ich jetzt hier irgendwas trinke. In dem Moment so. Das heißt nicht, dass ich jetzt komplett aus dem Konzept bin.
Komplett spreche ich auch nicht. Aber natürlich geht ein Teil des Fokus für die andere Sache drauf.
Wie viel Prozent?
Oh, das liegt dann wieder an jedem selbst.
Hast du Lust, mein Gastspiel beim Cuts-Podcast vielleicht zu machen? Scheint sehr gut in Analysen zu sein.
Ja, eloquent wie eh und je.
Eloquent wie eh und je. Du hast auch schon das eine oder andere Wort gedroppt, was ich hier nicht verstanden habe. Also, es kommt auch mal vor.
Ja, Dito.
Ach.
Ja, war doch neulich erst so.
Erzähl doch nicht.
Wie war denn das mit mäkelig oder so?
Ach so, ja, stimmt. Mäkelig kannst du nicht, ja. Ja, stimmt.
Siehst du?
Gut, bei dir ist es mäkelig, was du nie gehört hast, weil, warum auch immer. Und bei dir ist es dann so heteronormative Substantität, so ich dann denke, what?
Ach komm.
Hast wohl andere Bücher gelesen als ich, mein Freund. Als ich Ruf der Wildnis gelesen habe,
da gehe ich aber psychologische Studien von aus,
studiert.
Ja. Natürlich habe ich andere Bücher gelesen als du.
Ach so?
Ja.
Warum das denn?
Weil ich andere Interessen habe in der Hinsicht wahrscheinlich.
Wir haben in vielerlei Hinsicht aber die gleichen Interessen. Wir sind beide hier 90er-Hip-Hop-Kinder und so.
Ja.
Und da gehst du davon aus, dass wir trotzdem komplett andere Bücher gelesen haben?
Hast du denn, wenn wir gerade schon mal da sind, hast du das Buch von RZA gelesen? Also diese Wu-Tang-Bibel?
Nee.
Siehst du, was da los ist?
Ja, ich nenne die auch Bücher, die du nicht gelesen
hast. Ja, aber Digga, jetzt kommst du gerade mit dem Beispiel von, also du nennst jetzt gerade ein Interessengebiet, was wir uns teilen. So,
ja.
Und dann haben wir es von Bücher lesen und dann hast du ausgerechnet dieses Buch nicht gelesen?
Ja, ich habe auch nur gesagt, dass wir Hip-Hop gehört haben, nicht, dass wir Hip-Hop beide gelesen haben. Oh. Hast du Der letzte Pate gelesen? Von Mario Puzo.
Der letzte Pate?
Ja.
Du meinst, nee, das war die Romanvorlage wahrscheinlich, ne?
Nee,
Es
ist quasi eine Art Sequel, genau, von dem Original The Godfather. Nee,
weil da würde ich mir natürlich erstmal die originale Romanvorlage zum Paten durchlesen.
Okay. Die habe ich natürlich auch gelesen.
Ah ja?
Ja.
Und?
Gut.
Also gehe ich von aus, dass die gut ist, aber wie vergleichst du das so zum Film?
Ist eine sehr gute Umsetzung gewesen, auf jeden Fall filmisch. Also das war einer der Filme, wo ich erst das Buch gelesen habe und danach den Film gesehen habe, wo ich nicht enttäuscht war, dass da gar nichts aus dem Buch vorkommt, sondern die Umsetzung im Film. Klar, wir haben bestimmte Sachen gestrafft und weggelassen und bestimmte Charaktere geändert, aber bei dem fand ich es gelungen.
Okay, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen.
Aber ich hätte mir, als ich Der letzte Pate gelesen habe, hätte ich mir da eine Verfilmung gewünscht. Da war ich immer traurig, dass dieses Buch letztendlich nie verfilmt wurde.
Ja, vielleicht passiert das noch irgendwann.
Vielleicht. Vielleicht kommt dann ein
Aber heißt das jetzt, dass du, wenn du liest, ausschließlich Bücher aus so einem Bereich liest, wo du irgendwie weißt, das wird verfilmt oder wurde verfilmt?
Nee, Quatsch. Danach gehe ich gar nicht.
Aber ausschließlich Fiktion oder liest du auch mal irgendwelche Sachbücher?
Also mal also was heißt Fiktion? Was ich noch lese, sind so Autobiografien. Die finde ich auch ganz gut.
Ja, das sollte in der Regel keine Fiktion sein.
Ich hoffe nicht, ne? Aber man weiß es natürlich nicht.
Und dann bin ich zum Mars geflogen.
Okay, wenn es jetzt die Autobiografie von Armstrong war, dann hätte das sein können.
What? Zum Mars?
Alter. Naja, okay, er ist zum Mond geflogen, aber jetzt hier Potato, Potato. Mars, Mond, so nur ein Steinwurf entfernt.
Eben, genau.
Aber was wollte ich jetzt gerade sagen? Jetzt hat sie mich komplett rausgebracht.
What can I say? It's good to be the king. Mel Brooks, History of the World, Part 1.
Genau. Du hast ja gesagt, du hast mich gerade gefragt, ob ich irgendwelche non-fiktionalen Bücher gelesen habe. Und dann habe ich dir gesagt, ja, Autobiografien.
Ja, ist angekommen.
Das war eine Antwort auf die Frage.
Ja, nur weil du halt eingeschaltet hast. Was heißt Fiktion? Ich lese halt auch Autobiografien.
Ach so, doch, hier, das Lexikon der Serienkiller habe ich natürlich auch gelesen, habe ich ja gesagt. Mhm. Das ist auch keine Fiktion. Und keine Biografie.
Ja.
Ja, also kommt auch mal vor.
Okay.
Aber ich muss zugeben, ich bin also lieber Filme als Bücher. Das ist mir dann. Also auf Dauer ist mir das dann halt doch zu zeitaufwendig und dann.
Ja, das also im Verhältnis steht es bei mir natürlich auch sehr einseitig da.
Ja, das ist mehr so, bei mir ist wirklich so ein Urlaubsding, dass ich mal so ein Buch wieder anfasse. So. Also die letzten Jahre, früher habe ich mehr gelesen, aber die letzten Jahre ist es wirklich nur so ein reines Urlaubsding, wenn ich halt wegfahre oder wegfliege irgendwo hin oder am Strand liege, dann nehme ich mir halt ein Buch mit.
Mhm.
Beschränkt sich also auf 1-2 Bücher im Jahr.
Ja.
Und die letzten 2 Jahre gar keins. 0.
Hm.
Ja, also ein bisschen nachgelassen. Aber dafür habe ich dieses Jahr schon mehr Filme gesehen als jemals zuvor in einem Jahr.
Mm,
da ja. ist, da komprimiert sich das, nee, nicht komprimiert, sondern
kompensiert.
Da kompensiert sich das Ganze. Richtig.
Naja, ja. Ist bei mir sehr ähnlich. Übrigens, eine Autobiografie, die ich dir sehr empfehlen kann, ist die von Steve Martin.
Oh, okay.
Oh, und von Larry David. Die habe ich auch gelesen, die ist auch super. Wobei, das ist, glaube ich, geiler, wenn du Seinfeld gesehen hast.
Na, nicht nur das, sondern ich kenne fast gar nichts über Larry David, deswegen ist das wahrscheinlich eine Biografie, die ich mir angucken würde.
Ach, Curb Your Enthusiasm hast du auch nicht gesehen?
Ich habe das alles nicht gesehen, deswegen würde ich mir wahrscheinlich da kein Buch durchlesen von ihm.
Aber was war nochmal mit Seinfeld? Fandst du nicht lustig oder hast du einfach nie gesehen?
Nie gesehen.
Aber willst du sehen?
Ja, ja, habe ich tatsächlich vor. Und Netflix ist ja da die ganze Zeit am Verhandeln, dass die Seinfeld wieder ins Programm aufnehmen.
Ah, okay.
Und wenn das dann soweit ist, weil das Problem ist, ich hätte mir tatsächlich die Gesamtbox fast gekauft, habe aber in den Rezensionen gelesen, dass die irgendwie fehlerhaft sein soll.
Ach so?
Dass da irgendwelche Folgen nicht abgespielt werden, dass die Chronologie nicht stimmt von den Folgen und
was?
Die ist ganz oft ganz beschissen bewertet, weil die Umsetzung dieser Box wohl sehr daneben sein soll von dieser Seinfeld-Serie.
Okay.
Und das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt, die Box zu kaufen. Und deswegen habe ich gesagt, das ist zum Beispiel ein Ding, da würde mich freuen, wenn die im Stream läuft.
Mhm.
Also Seinfeld will ich sehen.
Okay, ja, dann hast du da auf jeden Fall auch einen Auftrag, ey, weil du musst komplett Seinfeld sehen und danach auf jeden Fall 10 Staffeln Curb Your Enthusiasm.
Das ist ja wirklich ein harter Plan.
Ja, aber also es würde mich sehr wundern, wenn du Curb Your Enthusiasm nicht auch feierst.
Ja, ja, habe ich Bock drauf. Da bin ich jetzt nicht anti.
Und wenn du das alles durch hast, liest du die Autobiografie von Larry David.
Guter Plan für die nächsten 30 Jahre.
Ja, gut, mit deinem Rhythmus, ja.
Ich werde dann...
Das könnte man auch an einem Wochenende erledigen.
Ich werde dann in 30 Jahren berichten. Ja, das könnte man auch an einem Wochenende erledigen, genau. Die ganze Seinfeld gucken und dann Curb Your Enthusiasm und das Buch lesen. An einem Wochenende. Ja, das ist ein harter Plan, Alter.
Das ist ein Stretch wahrscheinlich. Das geht ein ziemlicher Stretch. Nicht auf. Gut, sagen wir eine Woche.
Eine Woche gibst du mir.
Ja.
Naja, okay. Dann müsste ich ein bisschen meine Binge-Gewohnheiten ein bisschen ändern auf jeden Fall und straffen.
Auf jeden Fall. Musst du immer ordentlich Gas geben.
Definitiv. Schauen wir mal. So, Timo Weltenschreiner hat uns zwar gelobt, dass er uns immer gerne zuhört, wenn wir abschweifen und wenn wir so, wenn wir mal so über allgemeine Sachen uns unterhalten und irgendwie unser Geplänkel am Anfang, findet ja Tom auch immer so gut. Aber nach 25 Minuten können wir auch gerne mal über Filme reden. Was hältst du von der Idee?
Labern wir jetzt schon 25 Minuten?
Ja, 24, 25.
Oh shit. Ja, klar, lass über Filme reden. Wir haben ja noch ein bisschen was vor.
Let's do this. Ja, wir haben heute auch eine Hausaufgabe, die wir erfüllen.
Natürlich, mal wieder.
Und jeder von uns hat 2 Projekte dabei, die wir euch auch nochmal jeweils berichten. Ich würde sagen, wenn du willst, spring in die Bresche.
Ja, fang an, oder? Ich habe das letzte Mal angefangen.
Mir ist wurscht.
Ja, mir auch.
Wie du magst. Na gut, dann fange ich an. und erzähle euch etwas über einen Film, den ich gesehen habe aus dem Jahr 2018.
Okay.
Der Film heißt Terminal. Rache war nie schöner.
Terminal.
Klingelt's da bei dir?
Ich überlege gerade.
Wir haben
bei Terminal denkt man natürlich erstmal an Tom Hanks, aber...
Ja, ja, das ist nicht der Terminal, deswegen habe ich als allererstes das Jahr erwähnt.
Ja.
Wir haben etwas von dem Regisseur gesehen. Vaughn Steen heißt er. Mhm. Und waren im Kino. Und zu dem Film, den wir im Kino gesehen haben, hat er auch Regie geführt und hat das Drehbuch geschrieben, so wie bei Terminal. Das war nämlich der Film Inheritance.
Ah ja.
Den wir beim Fantasy Filmfest gesehen haben.
Mhm.
Wo Lily Collins wundervoll besetzt ist. Und der hat auch diesen Film inszeniert, Terminal. Sag ich jetzt was über die Besetzung? Nee, ich sag erstmal was über die Story. Also pass auf. Es geht darum, dass wir mehreren Personen halt folgen, die sich in einem, wo sich die Wege von den Personen halt in einem riesen Bahnhof kreuzen. Da sind zwei Kriminelle dabei, die einen Auftrag von einem berüchtigten Gangster ausführen wollen. Mhm. Da ist ein sterbenskranker Lehrer dabei. Da ist ein Putzmann, der seinen Putzwagen durch die Gegend schiebt, wo immer so Besen drin ist und so und da für die Sauberkeit sorgt. Die sind alle ziemlich hochkarätig besetzt. Die beiden Kriminellen werden gespielt von Max Irons, der Sohn von Jeremy Irons, den hat man schon gesehen in The Riot Club oder die Frau des Nobelpreisträgers.
Ja.
Der ältere Gangster neben ihm, der so ein bisschen aufbrausender ist, ein bisschen hitziger, er ist natürlich so dieser Jungsche, dieser Ruhige, dieser Sunnyboy.
Mhm.
Der wird gespielt von Dexter Fletcher. Den kennen Fans von Bube, Dame, König, Gras und den Guy Ritchie-Film. Damals hat er noch rote Haare gehabt, jetzt ist er graut. Fresser hast du auf jeden Fall schon mal gesehen.
Okay.
Der sterbenskranke Lehrer, der am Bahnsteig steht und der dann von dem Putzmann angelabert wird, ob es ihm gut geht, der wird gespielt von Simon Pegg. Schon wieder.
Mhm.
Der ja später bei Inheritance nochmal für ihn gespielt hat.
Ja.
Und der Putzmann, das ist interessant, fast 10 Jahre nach seiner letzten Filmrolle in Glorious Bastards, Mike Myers.
Der hat 10 Jahre lang nichts gemacht?
Der hat 10 Jahre fast nichts gemacht, ja.
Okay, aber das ist ja schon mal echt eine interessante Kombi.
Das ist eine interessante Kombi und ist schon krass, weil der ist echt nicht gut gealtert, wa? Der ist ja komplett irgendwie, der sieht total irgendwie aufgedunsen aus und ergraut und so und ich meine, klar wird er so bei Bohemian Rhapsody und sie wird natürlich auch so geschminkt, dass er aussieht wie so ein versiffter Produzent, aber auch wenn er den so auf Privatfotos sieht, also der sieht nicht mehr so schnittig aus wie früher. So, da kreuzen sich so ein bisschen die Wege und all diese Personen treffen sich früher oder später in einem Diner, was in diesem Bahnhof drin ist, weil das hat 24 Stunden auf und da kann man halt rumhängen, wenn man auf irgendwas wartet oder wenn man den Zug gerade verpasst hat oder was auch immer.
Wo spielt das?
In einem Bahnhof.
Ja, okay, also die Stadt spielt keine Rolle?
Nee, die spielt null eine Rolle, weil es spielt alles in diesem Terminal, keine Ahnung.
Ach so, das ist alles, okay, so eine Art Kammerspiel, oder?
Das ist so eine Art Kammerspiel, also dieser Bahnhof ist unheimlich groß mit vielen Komplexen, aber es trägt sich schon alles da, also es... spielt größtenteils eigentlich da. Mhm. Die gehen an einem bestimmten Moment gehen die auch in so einen Stripclub, in so ein Haus, was so als Stripclub umfunktioniert worden ist.
Ja.
Aber größtenteils spielt das schon alles in diesem Bahnhof.
Okay.
In diesem Diner kellnert eine junge Dame, die frech ist, die neugierig ist und die sehr schlagfertig ist von dem, wie sie den Leuten erwidert, wenn sie angebaggert wird oder wenn die ihr eine Knarre zeigen, zeigt sie halt auch null Angst. Die wird gespielt von Margot Robbie. Das ist die Hauptrolle in Terminal.
Alter.
Mhm. Und die führt offensichtlich ein Doppelleben, weil ich habe ja gerade erwähnt, dass unsere zwei Gangster an einer bestimmten Stelle in diese Stripper gehen, um da einen Kontaktmann zu treffen für diesen Auftrag.
Mhm.
Und sehen besagte Waitress auf der Bühne stehen und ein bisschen sich in Poledancen ausprobieren.
Ausprobieren, weil man sieht, dass sie das nicht oft macht?
Nee, ausprobieren war jetzt dumm formuliert. Also sie arbeitet als Tripperin oder als Tänzerin und ist gleichzeitig aber auch die Kellnerin in dem Diner.
Okay. Und das ist für dich gleich jetzt schon ein Doppelleben oder was?
Ja.
Also jetzt gerade in den USA nicht unüblich, dass man mehrere Jobs hat, vor allem von der Größenordnung.
Einerseits bist du die... Andererseits hast du diesen seriösen Job als 24-Stunden-Diner-Kellnerin.
Ja, der ist wahnsinnig seriös. Ja, ja.
Und andererseits als Tripperin, ich finde schon, das ist ein Stretch.
Okay.
Also, entschuldige mal, aber wenn ich jetzt eine Frau kennenlernen würde, und da sind wir wieder bei meinen Gewohnheiten, aber
ja.
Wenn die mir jetzt sagen würde, die arbeitet jetzt als Kellnerin in einem Diner, da hätte ich wahrscheinlich kein Problem mit.
Aber wenn sie sagt, dass sie Stripperin ist.
Das ist der Punkt, wo du dann sagen würdest, ja, das ist ja klar. Ist ja die gleiche Liga, ist ja die gleiche Schublade. Wenn du Kellnerin bist, kannst du auch Stripperin sein.
Ja, aber du tust jetzt so, weil Doppelleben klingt so, als wäre sie noch beim KGB, Alter.
Das ist ein Doppelleben. Als Stripperin zu arbeiten, ist immer ein Doppelleben. Das ist normal.
Oh, es ist immer wieder schön, was über dein Frauenbild zu hören, Alter. An der Stelle möchte ich Alex lieb grüßen.
Ja, ja, der hat mir den Screenshot geschickt. Der hatte schon ganz schlechtes Gewissen. Der meinte so, nicht, dass du denkst, wir lästern dir. Hier, guck mal, was wir geschrieben haben. Ich so, ja, 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 ist ja gut.
Ist okay.
Sehr harmlos. So, diese Verflechtung zwischen diesen Figuren führen dann immer zu immer mehr Twists dann im Laufe des Films und der Film schlägt halt irgendwelche Haken, die zwar im Grunde genommen ganz interessant sind, die sollen die Zuschauer natürlich überraschen, machen es auch, aber bis es soweit ist, hat der Film dich halt so gelangweilt, dass dich das halt kaum noch interessiert.
Oh, okay.
Und das ist so ein typischer Film, der sowas von eingebildet daherkommt, wenn ich das mal so formulieren darf, weil der Film hält sich für smarter und für stylischer und für geiler, als er letztendlich ist. Mhm. Das ist so ein Neo-Noir-Thriller und dieses Neo, also dieser erste Name, da kannst du noch ein N ranhängen, weil alles ist so in Neonfarben getaucht. Mhm. Du siehst überall dieses bläuliche Neon irgendwo reinscheinen in das Diner oder halt dieses knallrote neonfarbene Licht und so und alles ist so in diesen Neonfarben, so was sich in diesem Terminal oder auf diesem Bahnhof abspielt. Aber also dieses kalte Licht und so, das zieht sich durch den ganzen Film. Und am Ende hat er schon ein paar nette Haken und ein paar nette Twists, aber die Figuren und so, das ist alles total uninteressant.
Sieht das denn zumindest gut aus? Also weil wenn das jetzt ein Reffen oder ein Michael Mann oder so machen, mit irgendwie Neonlicht inszenieren, dann finden das ja oft sehr viele gut.
Ja, aber bei einem Reffen wirkt es organisch und hier wirkt es sehr künstlich. Also es wirkt sehr artifiziell, die ganze Welt, die da gebaut ist, wirkt so ein bisschen comic-mäßig. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber Alice...
Soll's aber nicht.
Na, weiß ich nicht, ob das soll, weil das Alice im Wunderland spielt hier halt eine Rolle. Vielleicht hat man deswegen so das eine oder andere, was so ein bisschen künstlerisch comichafter überzeichnet ist, so vom Design eingebaut. Mhm. Aber der Look ist nicht das Problem von dem Film.
Okay.
Das Problem sind die Figuren, die halt Sachen von sich geben, die halt cool klingen sollen, aber letztendlich einfach nur eher peinlich sind. Wo du denkst, so, ist so ein Möchtegern cooler Film. Mhm. So ein Möchtegern Tarantino, Guy Ritchie, Abklatsch, ohne auch nur annähernd irgendwie die Klasse zu erreichen.
Oh wow. Okay, also ich meine, Abklatsch klingt ja schon fies.
Ja.
Das heißt, du hast dich hier, wie lange geht der?
95 Minuten.
Und hast dich, boah, das ist ja noch nicht mal lang, aber hast du dich über weite Strecken gelangweilt offenbar?
Ja, ich fand es halt, in den letzten 20 Minuten fand ich es halt nett, wie der Film aufgelöst wird und dass der erstmal einen Twist zeigt und dann dieser Twist aber nochmal gesteigert wird durch einen anderen Twist und so. Also selbst jemand, der den ersten Twist vielleicht hat kommen sehen, wird den zweiten unmöglich irgendwie kommen sehen, weil der ist schon wirklich sehr weit hergeholt. Das fand ich schon ganz interessant, welche Wendung das Drehbuch da nimmt. Aber davor hast du halt 80 Minuten erstmal, dass du denkst, so, boah, ey, so richtig geil ist das nicht hier, was du siehst.
Hm.
Auch wenn ich natürlich gerne Margot Robbie beim Pole-Dancen zugucke, also ich bin ja Fan von ihr. Die macht natürlich auch eine schöne Figur. Aber im Grunde genommen wiederholt sie hier so ein bisschen ihre Rolle von Harley Quinn, weil die ist hier auch sehr frech und reagiert halt eher mit einem Spruch, wenn ihr so die Knarre vor die Nase gehalten wird oder so als Kellnerin, als jetzt irgendwie in Tränen auszubrechen und so. Insofern ist sie hier auch eher so das Großmaul, was man schon aus Emancipation of Mimi und so kennt.
Ja.
Ja. Ist auch sehr symbolisch, dass dieser Film nach Kinostart in England in einem einzigen Kino lief.
Ups.
Das hatte zur Folge, dass in anderen Ländern wahrscheinlich auch nicht viel besser aussah, weil das Boxoffice weltweit von dem Film lag bei $843.970.
Ja gut, aber wenn der in einem Kino lief, hat er einen entsprechend kleinen Release bekommen. Also da muss ja schon auch der Verleih irgendwie nicht richtig an den Film geglaubt haben. Also
ja, ja, das sieht so aus. Das
kann man ja nicht unbedingt dem Film dann vorwerfen, aber also das klingt alles sehr negativ. Du kannst den nicht empfehlen, ja?
Nee, kann ich nicht empfehlen. Ich meine, wir haben Inheritance gesehen, da waren wir auch sehr, sehr enttäuscht und underwhelmed.
Jetzt hat man...
Und Terminal Rache war nie schöner, ist leider nicht besser.
Okay. Na, jetzt hat man ja hier schon auch ein recht großes Line-Up, was bei dir ja schon auch oft dazu führt, dass du sagst, das kann ich mir dann trotzdem angucken, weil die ganzen Leute da sind, die ich mir halt gerne angucke.
Ja. Also das wer denn hier außer Margot Robbie? Simon Pegg sehe ich mir auch gerne an, aber hat auch nicht nur gute Sachen gedreht. Also ich habe schon ein paar Ein-Punkte-Filme von ihm gesehen. Dexter Fletcher, Bube, Dame, König, Gras, okay. Mike Myers, Max Irons, jetzt Also es ist ein guter Cast, aber jetzt auch nicht so ein Cast, wo ich sage, boah, da muss ich mir jetzt den Film angucken.
Mm. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz zurückrudern. Du hast eine Menge Ein-Punkte-Filme mit Simon Pegg gesehen? Also ich weiß, dass der auch viel Scheiß gemacht hat, aber Ein-Punkt-Filme, Alter?
Da habe ich einen rezensiert hier neulich, wenn du dich richtig erinnerst.
Nee,
tue ich natürlich nicht. Der, wo er mit seinem sprechenden Hund redet hier. Naja, wie war das denn? Wo er irgendwie diesen, wo er die Möglichkeit hatte, halt so Leute zu manipulieren und Mann, wie hieß denn der Film, Alter? Falls ich mich jetzt nach diesem Eierfilm, den ich schon verdrängt habe aus meinem Gedächtnis.
Ich fühle mich gerade, als hättest du das mit jemand anderem besprochen.
Robin Williams letzte Rolle, wo er noch die Rolle von dem Hund gespielt hat, die Stimme.
Ach so, das Ding. Ja. Das war auch mit Simon Pegg, okay.
Klar, Simon Pegg war die Hauptrolle.
Ja, entschuldige, dass ich mich nicht mehr an jede Gurke erinnere, die du hier rezensierst.
Ja, ich auch nicht.
Ja, offenbar, ja.
Deswegen,
okay.
Dass du dieses Trauma auch wieder auffühlst.
Ja, weil ich war nur gerade bei Simon Pegg und einem Punktefilm und einige vor allem. Das war ganz,
ja, gut, okay. Ein zweiter würde mir jetzt spontan nicht einfallen. Aber hat nicht nur geile Filme Sachen.
Nee, das gemacht. Stimmt wohl, ja.
Also, ich wollte nur darauf hinaus, dass du meintest, so, ja, wenn du den Cast siehst und so weiter, ist ja auch ein Film, du guckst ja die Schauspieler gerne an und so. Jein.
Nee, ich meinte auch eher, wollte eher darauf hinaus, ob dich das so ein bisschen über die Zeit gerettet hat, dass hier zumindest ein paar Leute sind, die du halt kennst und
ein bisschen.
Die Folge des gucken kannst. Okay.
Ja, ein bisschen.
Ja, weil es ist schwierig gerade. Ich habe bis jetzt keine wirkliche Ahnung, wo du da gelandet sein könntest.
Ja, wie kann ich dir dann noch helfen?
Nee, brauchst du nicht. Ich dafür wird ja geraten.
Gut, und dann bringe ich die Punkte von dem Krimi-Drama-Thriller, weil viel länger müssen wir über Terminal. Rache war nie schöner. Nicht belabern.
Wie heißt denn der im Original eigentlich?
Nur Terminal.
Ja, okay.
Also klar, Style over Substance sieht teilweise schön und stylisch aus, aber unter der Fassade gibt er nicht viel her.
Okay.
IMDb gibt für den Film 5,4.
Ui.
Der Metascore ist im roten Bereich mit 27.
Alter.
Rotten Tomatoes 4,5. Audience 2,8 von 5. Und Letterboxd ist hier bei einer 2,3.
Das ist alles nicht berühmt.
Nee. Da gibt es auch wenig in meiner Bubble oder außerhalb von meiner Meinung, die jetzt sagen, dass ich hier irgendwie ein Meisterwerk verkannt habe oder so. Also scheint für viele eher daneben zu sein.
Okay. Tja, jetzt darf ich raten. Das ist wirklich nicht einfach.
Der ist nicht leichter, gebe ich zu. Untere Hälfte.
Ja, da war ich schon, ja.
Okay. Nett von mir, oder?
Jetzt warte mal, kurz nochmal in mich gehen. Ich sag, mir schwebt irgendwie die ganze Zeit 4 vor Augen. Ich tune das jetzt nochmal ein bisschen nach unten, sag 3,5.
Krasser Typ. 3,5.
Cool.
Krasser Typ, er tunet das nach unten, hat er gesagt. Was ist da los?
Wieso nicht?
Naja.
Yeah!
I think you are filth. I think you are scum. You are a degenerate.
Du bist schon filth, alleine schon dafür, dass du die 3,5 hier geraten hast, weil mein zweiter Film ist auf jeden Fall leichter.
War das jetzt deine Chance, hier in Führung zu gehen, ja? Aber
ja, bei den Scheißfilmen ist ja immer schwieriger, das haben wir ja festgestellt. Aber top, 3,5.
Ja, geil.
Muss man dir Respekt zollen, das war krass.
Ja, man könnte es auch glücklich nennen, aber danke.
Naja, davon gehe ich natürlich nicht aus. Ich gehe natürlich von Skills aus.
Ja, klar. Pure Kompetenz in Reinform hier.
Eingespielte Skills.
Nee, Alter, das war für mich wieder was so. Alles zwischen 2 und 5 wäre irgendwie möglich gewesen.
Mhm.
Deswegen bin ich da so ein bisschen in der Mitte gelandet. Ja, jetzt habe ich mir einen Film angeguckt, von dem ich bis vor kurzem noch nicht wusste, dass er existiert. Demzufolge kein besonders großer Film. Aber ich kann mir vorstellen, dass du den gesehen hast. Müssen wir mal gucken. Von 2009. Im Original heißt er My Son, What Have You Done? Sagt dir nichts?
Erstmal nicht.
Auf Deutsch, ein fürsorglicher Sohn.
Nee, der sagt mir nichts.
Immer noch nicht. Okay. Ist recht interessant, weil ist direkt im Anschluss an Bad Lieutenant entstanden. Den kennst du wiederum, ne? Von 2009.
Ja, beide sogar.
Stimmt, du kennst das Original auch, ja.
Ist ja ein Remake, ja. Hm?
Und erinnerst du dich, von wem der Film war?
Bad Lieutenant?
Ja.
Also das Original auf jeden Fall?
Nein, nein, die 2009-Version.
Ja, von also das Original war von Abel Ferrara, dann ist das Remake von Werner Herzog gewesen.
Richtig. Und dann hat sich ein Großteil der Crew von Bad Lieutenant nochmal zusammengetan, um im Anschluss direkt diesen Film zu drehen.
Ah ja.
Deswegen ist auch dieser Film von Werner Herzog produziert, Executive Producer hier David Lynch.
Ach krass.
Und deswegen steht am Anfang auch Presented by David Lynch. Das kennt man ja auch so ein bisschen mit Tarantino und so. Mhm. Weil er halt hier als Executive Producer fungiert hat. Geschrieben haben das Werner Herzog und Herbert Golder. Der hat wenig gemacht. Der war öfter mal Regieassistent oder Second Unit Director bei Werner Herzog. Mhm. Und die beiden haben das geschrieben. Ja, und David Lynch hat das produziert. Und deswegen hat das hier schon auch wirklich so ein bisschen Lynch-Charakter, was man da sieht. Und also für mich nicht nur auf dem Papier ein interessantes Ding, weil so wie es aufgezogen ist, da kommt das zum Zug, was ich eben ein bisschen als Lynch beschrieben habe, weil das wird hier natürlich nicht durchgehend chronologisch erzählt. Und es ist stellenweise ziemlich abgedreht, was da passiert. Oder halt, hier sind so ein paar Elemente drin, wo du dich halt, wenn du jetzt einen normalen Film erwarten würdest, dir erstmal denkst, so, Alter, was soll das? Ich gucke mir gerade 40 Sekunden lang an, wie drei der Figuren die vierte Wand durchbrechen und mich durch die Kamera angucken. Drunter liegt irgendwie weirde Mucke. So, ne? So, ja. Solche Sachen.
Klingt nach Lynch.
Eben. Zur Handlung. Das Ganze basiert auf so einer True-Crime-Geschichte oder ist zumindest inspiriert dadurch. Und es geht um einen Mann, der einen Trip nach Peru gemacht hat, dort Dinge erlebt hat, die ihn verändert haben. Und als er zurückkommt nach San Diego, wo das Ganze spielt, vergehen ein paar Tage oder die Zeit wird nicht klar definiert. Jedenfalls geht es dann nicht lange, bis er seine Mutter mit einem Schwert abschlachtet.
Mhm. Mit einem Schwert?
Mhm.
Okay.
Das heißt, es geht hier um diesen Fall, also ne, diesen Kriminalfall, dass ein Typ seine Mutter umgebracht hat. Daraufhin verbarrikadiert er sich in seinem Haus und sagt, er hat zwei Geiseln. Dann kommt die Polizei dazu. Und dann gilt es darum, rauszufinden, warum er das gemacht hat. Mhm. Das heißt, es geht hier nicht wie sonst klassisch drum, rauszufinden, wer ist der Mörder, sondern der Mörder wird einem hier von Anfang an präsentiert. Es geht darum, rauszufinden, was hat ihn dazu gebracht. Weil, okay. Weil er eigentlich ein normal funktionierendes Mitglied der Gesellschaft ist. Mit Einschränkungen, ne? Und dazu komme ich jetzt. Oder ich sag erstmal kurz was zur Besetzung, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher mit der Benennung. Die Polizisten, die zu dem Fall kommen, werden von Willem Dafoe und Michael Peña gespielt.
Willem Dafoe und Michael Peña, okay.
Der Mann, der die Mutter umgebracht hat, Brad McCallum, der wird gespielt von Michael Shannon.
Alter, was ist denn das für eine Besetzung?
Und ich meine, also wenn es einen Typ gibt, der abgedrehte Menschen mit einem psychischen Problem und Hang zur Aggression haben. Also wenn es darum geht, so einzuspielen, dann ist Michael Shannon, glaube ich, echt der Go-To-Guy. Also mir wird so aus dem Stegreif keiner einfallen, der besser so solche Typen spielt.
Ja, Ansel Elgort vielleicht noch. So als zweiten. Genau.
Nein, also ich meine, ne, Willem Dafoe spielt ja auch gerne mal Typen mit so einer kurzen Zündschnur und wo du merkst, irgendwie da brodelt drunter halt eine Menge und es kann sein, dass er jeden Moment hochgeht. Aber ich finde, Michael Shannon hat einfach was, der hat schon was sehr Wirres im Blick.
Mhm, hatte.
Und der muss nicht viel machen, dass du als Zuschauer das Gefühl bekommst, okay, fuck, was ist mit ihm los? Ne, so ja, der irgendwas stimmt da nicht.
Augen, ja.
Eben, ja. Und deswegen ist der hier mal goldrichtig besetzt. Also das ist schon ziemlich geil. Jetzt ist es so, dass wir dann im Verlauf des Films erfahren, dass Brad McCallum verlobt ist, weil die Verlobte kommt dann auch dazu zum Polizeieinsatz, spricht dann mit Willem Dafoe, dem Detective. Hm. Die Dame wird gespielt von Chloe Sevigny.
Okay.
Ja, also wie gesagt, das Line-Up hier ist auch echt ziemlich krass. Jetzt ist es so, dass wir erfahren, dass der, bevor er nach Peru aufgebrochen ist, hat der mit seiner Verlobten und einem Regisseur, haben die an einem Theaterstück geprobt. Die haben da was, ein griechisches, also ein Stück aus der griechischen Mythologie gespielt, beziehungsweise ein Stück über die griechische Mythologie, und er hat sich da, vom Regisseur wurde behauptet, dass er sehr talentiert ist, aber der hat sich da halt so ein bisschen drin verloren. Und da spielt das mit rein, was ihn überhaupt angetrieben hat zu dem Mord. Da kommt man dann im Verlauf der Geschichte dazu, das will ich jetzt natürlich nicht spoilern. Mhm. Also es kommen viele Faktoren zusammen, das steht auf jeden Fall mal fest. Der Regisseur kommt dann, also wird dann auch noch gerufen, weil die auch alle einen Anruf bekommen haben von Brad, bevor er seine Mutter umgebracht hat. Und als die dann zum Einsatzort kommen, ist das Ganze eben schon geschehen. Deswegen unterhält er sich dann auch mit Chloe Sevigny und Willem Dafoe. Dieser Herr wird gespielt von Udo Kier. Mhm. Der ist der Regisseur namens Lee Myers.
It's me! Lee!
Okay. Warum hast du das nicht am Anfang gedrückt?
Kann ich das nächste Mal machen.
Gleich als Einstieg. Du musst gar nicht mehr sagen.
Genau, ich drück nur noch den.
It's me! Lee!
Ja, gleich nach der Intro. Mhm. Das war auch noch ein für mich.
Ja. Dann erfahren wir in Rückblenden auch noch, weil das wird hier eben null chronologisch aufgedröselt, ne? Also die steigen mit einer Szene mittendrin ein und dann springen die immer wieder hin und her zu der Vorgeschichte von Brad und was er so erlebt hat, weil dann gibt es eben auch noch ein Erlebnis mit seinem Onkel, Uncle Ted. Der wird gespielt von Brad Dourif.
Den kenne ich auch.
Ja. Und es fällt schon auch auf, ne? Hier sind schon auch ein paar Leute, die halt schon öfter auch mit Lynch zusammengearbeitet haben. Weil die Mutter, Mrs. McCallum, die wird gespielt von Grace Zabriskie. Die Dame, die hat jetzt in der letzten Staffel Twin Peaks, hat die Sarah Palmer gespielt, also ne, die alte Version quasi.
Mhm.
Und ich glaube, bei Wild at Heart war die auch schon dabei und die hat eben auch so ein bisschen mit Lynch schon einiges gemacht. Die Fresse kennst du auch garantiert, weil die hat das auch mal drauf, ey, so eine wirre Alte zu spielen.
Ist das nicht die mit Arthur Spooner schon rumgemacht hat?
Boah, das kann sein, dass die da auch...
Du hattest die doch neulich hattest du nicht letztes Mal in einem Film, in irgendeinem Indie-Film? War das nicht in irgendeinem Dupuy-Film oder so? Hat die da nicht mitgespielt?
War die da auch dabei? Echt?
Ja, die hattest du letzte Episode oder so. Hattest du erst bei glaube ich, hier bei dem Wrong Cops-Film.
Nee, das war noch jemand anders.
Vielleicht täusche ich mich.
Sicher, dass sie das war?
Naja, wenn es die ist, die ich meine, dann...
Weiß ich nicht.
Na gut.
Na egal, weiter im Text. Ja, und hier in einer wirklich kleinen, eigentlich fast schon Komparsenrolle, weil ein namensloser Officer im SWAT-Team, was dann eben anrückt, weil er ja sagt, dass er zwei Geiseln hält.
Mhm.
Hier gespielt von Dave Bautista.
Okay.
Aber wir, also den, das musst du wissen, sonst nimmst du den nicht wahr, ne? Das ist echt eine sehr kleine Rolle. Aber da sieht man mal, ne? Alle irgendwie klein angefangen, ne, die meisten zumindest. Ja, und ich glaube, zur Handlung muss ich gar nicht mehr erzählen, weil es geht dann eben um diese Geiselsituation und dann erfahren wir in den Rückblenden, wie Brad an diesen Ort gekommen ist, dass der so abgedreht ist und plötzlich mit einem Schwert auf seine Mutter losgeht.
Jetzt hast du gesagt, dass die Zeitsprünge nicht immer irgendwie zu erfassen sind, wann was spielt. Habe ich richtig verstanden?
Ja.
Also du konntest jetzt nicht wissen, ist das jetzt Vergangenheit, ist das jetzt Gegenwart, als du den Film gesehen hast, oder was?
Doch, aber du weißt bei den Zeitsprüngen manchmal nicht, wie weit sind die jetzt vor Peru gesprungen oder danach, okay. Oder du weißt eigentlich nur, es ist halt vor dem Mord.
Das weißt du schon, dass
oder
es davor passiert
danach.
Ist.
Ja, weil alles nach dem Mord ist ja quasi die Jetzt-Situation in Form von Polizeieinsatz mit Geiselnahme.
Okay. Okay.
Also damit, mit dem Mord steigt der Film quasi ein.
Verstehe.
Und dann hast du aber eben wirklich zum Teil skurrile Situationen und dann immer wieder dieses Beispiel. Die sitzen bei der Mutter zum Kuchen oder zum Essen. Die haben gerade gegessen und dann kommt der Nachtisch. Chloe Sevigny, Michael Shannon und Grace Zabriskie, die Mutter. Und dann hast du so eine Dreier wie du die halt über den Tisch weg siehst, wie sie gerade, wie er ihr gerade Pudding raufgelegt hat, so und oder so Jello. Und dann frieren die plötzlich in der Bewegung ein und halten das. Und du siehst aber, dass es kein Standbild ist, weil die sich halt noch so ganz minimal bewegen und du siehst halt, dass sie atmen und so weiter. Aber die Einstellung bleibt statisch und das Bild wird so gehalten. Und die Musik läuft weiter und es wird halt einfach so, so in der Handlung frieren die ein und halten das wie so eine Bildpose.
Okay, ist ja typisch Lynch.
Ja. Dann kommt natürlich auch hier wieder ein kleinwüchsiger Schauspieler zum Einsatz. Gefühlt darf der bei Lynch irgendwie nicht fehlen.
Stimmt. Siehst du?
Was?
Der hat abgefahrene Charaktere schon in seine Filme genommen, bevor es normal war oder bevor es hier modern war.
Ja, ja.
Wrong Cops. Duke's Mother. Donna.
Das war Grace Zabriskie. Ah, okay. Ja.
Das war genau die Dame, an die ich gedacht habe. Also ich meinte so, mit der hat alles Bruno rum gemacht. Die spielt doch bei jetzt Always Sunny in Philadelphia, spielt sie eine in der Mitte. Die habe ich schon oft gesehen auf jeden Fall. Also das Gesicht kennt man.
Ja, weil die hat
Armageddon eben, und so.
Die hat halt auch schon, gestimmt, Armageddon hat die auch mal gespielt. Die hat halt auch schon so einen wirren Blick, ne?
Ja, stimmt. Stimmt, die wirkt auch manchmal ein bisschen durcheinander.
Und deswegen, also die in der Kombination mit Michael Shannon, das ist echt creepy.
Glaube ich.
Weil dann hast du auch so Situationen, wo er mit seiner Verlobten im Zimmer ist. Und plötzlich kommt einfach die Mutter rein, ohne anzuklopfen und nichts und bringt denen eine Flasche Wein und bleibt dann, ne, stellt die so ab und grinst und bleibt dann einfach stillschweigend im Raum stehen, viel zu lange und sagt nichts. Und alle so, okay. So, bis dann halt Chloe Sevigny irgendwann sagt, ja, thank you. Und dann so, okay, und dann geht sie.
It wasn't weird, it was completely normal.
Von wegen, ey. Ja, also deswegen, du hast ganz viele solche Momente, wo die irgendwie, die gefühlt zu lange gehalten werden, aber das kreiert schon was. Und
das mit der vierten Wand war jetzt direkt aus dem Filmbeispiel oder hast du das jetzt einfach nur so als Beispiel irgendwie rausgehauen? Oder kommt das wirklich in dem Film auch vor?
Nee, das meinte ich ja. Also es gibt wirklich Momente, da hast du dann zum Beispiel eben nur irgendeinen Charakter, wie er in so einer Headshot-Pose fast schon direkt in die Kamera starrt. Manchmal fährt die Kamera dann raus, aber er bleibt statisch, bewegt sich kaum bis gar nicht. Die Kamera fährt einfach raus und du hast dann die Musik im Hintergrund dazu, aber ansonsten passiert nichts.
Und das ist einfach nur so, um die unheilvolle Atmosphäre darzustellen oder hat das irgendeine Bewandtnis?
Also wenn es eine Bewandtnis hat, dann wird die dir nicht vor den Latz geknallt.
Okay.
Es erzeugt zweifelsohne eine Wirkung, weil das ist ja immer komisch, ne, wenn diese vierte Wand durchbrochen wird. Und also auch hier wieder die Mucke, die drunter liegt, ist zum Teil auch echt anstrengend. Aber das soll zweifelsohne so sein.
Ich will jetzt nicht wieder in Classic Dave einspielen.
Und ich finde halt, also es war beim Schauen schon irgendwie befremdlich stellenweise, aber ich fand es trotzdem geil.
Befremdlich, aber geil.
Ja, gerade weil dieses nicht richtig zuordnen können von den Dingen, die dir da zum Teil gezeigt werden. Und halt, also ich gucke natürlich Michael Shannon auch einfach sehr gerne zu und was er da macht, ist schon groß, weil du hast jetzt hier nicht diesen chronologischen Verlauf, dass du jemandem beim Abkacken zuguckst, ne? Dass er so nach und nach immer verrückter wird, sondern im Grunde ist das schon am ersten Moment, wo er etabliert wird, da. Also selbst wenn die dann eben in der Zeit zurückspringen, du hast kaum einen Moment, wo du das Gefühl hast, so, ah ja, okay, ist ein normaler Typ. So, dadurch hatte ich auch zumindest anfangs so ein bisschen das Problem damit, weil ich mir halt dachte die ganze Zeit so, was will die eigentlich mit ihm? Also, weil die zu keinem Zeitpunkt gezeigt werden, wo die auch mal irgendwie cool miteinander sind und so, sondern ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ey, wie ist sie überhaupt bei ihm gelandet? Weil, Alter, der Typ, also mehr Red Flags geht nicht, als der da präsentiert. Und weißt du, so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum geht die nicht einfach? So, und das erzählt sich dann schon noch so ein bisschen, aber es gibt da schon so auf jeden Fall die eine oder andere Lücke, wo man sagen könnte, gut, es ist entweder nicht ausgereift im Drehbuch oder was auch immer, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich was, worum es Werner Herzog hier nicht geht.
Klingt so, ja.
Weil, also klar steht hier Brad McCallum im Vordergrund, in einem absoluten Fokus und der Rest ist wirklich nur so Beiwerk. Selbst zum Beispiel, was mir bei Willem Dafoe auch aufgefallen ist, was ich bei dem nie wahrgenommen habe bisher, dass ich den irgendwie spielen sehe. Und ich mir aber sicher war, dass das eine Inszenierungsentscheidung war. Also weil so wie er diesen Polizisten spielt, klingt, also fühlt sich das an manchen Stellen auch wie ein Teil von so einem Theaterstück an. Aber noch nicht mal ein wirklich gutes, weißt du?
Okay.
Hatte aber irgendwie auch seine Wirkung. Das ist echt, ist irgendwie crazy, kann man nicht so wirklich erklären, aber ich glaube, das ist ja schon auch was, was man jetzt eher bei, also Lynch macht es ja oft so. Und mir ist es ja dann oft auch zu viel, weil ich zu wenig Informationen kriege und quasi nur noch interpretieren muss von dem, was mir da gezeigt wird. Mhm. Da tue ich mich dann, da bin ich irgendwann dann raus. Und, aber hier hat das für mich sehr gut gepasst. Du hast hier im Grunde, kriegst du hier alle Informationen, die du brauchst. Und dann kriegst du halt noch eine Menge zusätzlichen Kram, mit der eigentlich erstmal so nichts aussagt, der aber trotzdem eine Wirkung erzielt.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das auch der Grund ist, warum da viele Leute raus waren, weil der wird nun wirklich sehr kontrovers aufgenommen. So von anderen Meinungen, ne? Also wäre mal interessant zu wissen, was du von dem Film hältst.
Also für dich hat Werner Herzog jetzt den besseren Lynch-Film gemacht, als Lynch gemacht hätte.
Nö, das hast du jetzt wieder sehr reißerisch hier zusammengefasst.
Das ist schon...
Das ist überhaupt nicht
das, was ich... Kann man so als Überschrift schon mal irgendwie so drüber pappen, oder?
Ein Quatsch, Alter. Nee, aber weiß schon, Werner Herzog halt.
Where's this shit from? I bet it's German.
Ja. German Quality.
Ja, also wahrscheinlich auch nicht der beste Werner Herzog-Film. Aber ist definitiv interessant.
Mhm. Ich also, bin leicht intrigued.
Kann ich mir vorstellen.
Da sind viele Aspekte in dieser Rezension, die mich aufhorchen lassen.
Dann bin ich ja beruhigt, weil das, ich könnte mir echt vorstellen, dass das was für dich ist.
Mhm.
Also ja, so 100%ig rund fühlt er sich trotzdem nicht an, aber der geht eine Stunde 31 Minuten und ist damit auf jeden Fall machbar, weil ich habe mich hier zu keinem Zeitpunkt gelangweilt. Also das erfüllt er zweifelsohne.
Na, das ist ja schon mal gut.
Aber ist...
Im Gegensatz zu mir bei Terminal.
Ja. Aber der ist wohl völlig unterm Radar gelaufen. Ich glaube, der hatte auch irgendwie... einen, wenn überhaupt nur einen sehr kleinen Kino-Release. Die Einspielzahlen sind auch echt ein Witz. Der hat 2 Millionen gekostet und bei Einnahmen weltweit steht 76.739. Das kann es natürlich nicht gewesen sein, aber ja, wer weiß, ob der überhaupt im Kino lief und so.
Wie viel waren das? 76.000?
Ja.
Ja, okay, bei mir waren es 843.000 also.
843.000?
Ja.
Ja. Das geht schon Richtung Millionen.
Ja, viel mehr.
Ja, das ist über das Zehnfache, mein Lieber. Und hier sind wir halt echt im fünfstelligen Bereich. Deswegen, das kann es auch nicht sein. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob der überhaupt einen Release bekommen hat oder nicht. Aber Michael Shannon gucke ich mir immer gerne an. Das ist echt krass.
Auf jeden Fall.
Also bisher wenig gesehen, wo ich sage, mit ihm so, wo ich hinterher sage, grober Scheiß.
Was sagt meine Letterboxd-Bubble? Oh, haben tatsächlich ein paar gesehen hier.
Und?
3 von Erik. 3 von Peter. Ansonsten gibt es hier einen, der 4,5 gibt, den du nicht kennst. Eine junge Dame gibt 4. Also zwischen 2,5 und 4, aber die meisten so pendeln sich bei 3 ein.
Mhm.
Aber immerhin hier 8 Leute gesehen. Also ich habe ja öfter mal Filme, wo den nur einer gesehen hat oder gar keiner sogar.
Ja.
Hier haben zumindest 8 Leute sind auf den Film aufmerksam geworden und haben sich den angeguckt.
Cool.
Ein geiles Cover auf jeden Fall. Also. Wenn ich das Cover irgendwo gesehen hätte, hier mit Michael Shannon und Willem Dafoe und dem Messer und so, beziehungsweise dem Schwert.
Ja, das ist
hätte halt ich wahrscheinlich gesagt. Okay. Sieht interessant aus.
Ja. Ja, eben die wirre Fresse von Michael Shannon, das geht immer.
Ja.
Ja, das war's im Grunde. Was anderes kann ich da gar nicht groß zu sagen. Die machen das alle gut.
So, dann packe ich mir den jetzt mal live auf meine Watchliste.
Ui.
Ja, hast du geschafft. Hast dein Ziel erreicht.
Mhm, sehr schön. Ja, dann sage ich mal was zu den Zahlen, oder?
Gerne.
6,2 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 59. Das ist auch hier durchwachsen.
Mhm.
Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 5,8 und vom Publikum 3 von 5. Auf Letterboxd 3,2.
Ja.
Jetzt du.
Jetzt ich. ich glaube, dass du trotzdem ein bisschen versöhnlicher bist als die durchschnittlichen 3 Punkte hier von unseren Kumpels Peter und Erik und so. Mhm. Wie viel besser ist jetzt die große Frage? Naja, kein bisschen langweilig ist ja auch ein Statement. Insofern würde ich sagen, 8 Punkte.
7,5.
Ja, das wäre meine andere Tendenz gewesen. Okay. Das wäre dann doch meine andere Tendenz gewesen, du Arsch.
Okay.
You have truly created comedy.
Comedy, ja. So leicht.
So schnell kann es gehen.
Von einer Comedy zur nächsten Comedy.
Ja, das war's von ein fürsorglicher Sohn, der nicht wirklich Comedy war, aber...
Auf Englisch, my son, what have you done?
Ja, vor allem nur nicht mal you, ne, sondern yeah.
Ach ja, yeah.
Yeah. Ja, das, auch der Titel hier hat natürlich mit dem Theater zu tun.
Mhm.
Im weitesten Sinne. Ja, hau raus, was bringst du jetzt?
Wir bringen jetzt was. Nämlich Schulden vom Punkteraten.
Ach so, ja, du bist lustig da, ey, sagt, der kündigt ja hier eine Comedy an.
Ja, das war ja die witzige Überleitung.
Ach so.
Witzige Überleitung, weil nix Comedy.
Mhm. Ja.
Everything you do is so special.
Ja. Weil wir wollen ja, es ist der letzte Monat der neue Punkteraten-Saison und ab Oktober fängt die 4. Saison an. Deswegen wollten wir zumindest die Schulden, die wir vom letzten Punkteraten noch haben.
Müssen wir mal einlösen, ja.
Ja, ein paar haben wir eingelöst. 2 sind noch offen. Jetzt ist es nur noch eine, weil die vorletzte, die noch offen war, bringen wir jetzt für unseren Kumpel Erik. Der ist beim Punkteraten in der Top 3 gelandet. Da ist er diesmal noch nicht. Mhm. Und der hat sich eine Filmrezension von uns gewünscht. Die haben wir ihm jetzt erfüllt. Die werden wir jetzt delivern. Und das ist der Film Leaving Las Vegas. Liebe bis in den Tod. Oh mein Gott.
Das ist schon wieder pilcheresk hier.
Richtig pilcheresk. Vom Regisseur und vom Drehbuchautor Mike Figgis. Der hat 42 Credits als Regisseur.
Mhm.
Super wenig bekannte Sachen, auf jeden Fall, die ich gesehen habe. Ja. Internal Affairs kenne ich mit Richard Gere und Annie Garcia.
Mhm.
Aber alles andere, was da drin war, war echt eine Menge unbekanntes Zeug.
Ging mir sehr ähnlich, ja.
Und die haben das Skript adaptiert von einem Herrn namens John O'Brien. Das ist nach seinem Buch. Und der brachte sich tatsächlich 2 Wochen nach den Dreharbeiten oder während der Dreharbeiten hat er einfach mal Suizid begangen und hat gar nicht mehr mitbekommen, wie sein Film letztendlich ankommt oder wie das Endresultat aussieht.
Mhm.
Auch ziemlich krass.
Ja, haben sie ja noch überlegt, aufgrund dessen die Dreharbeiten abzubrechen, ne, oder zu verschieben und dachten, dann wäre eine ganz gute Hommage.
Ja.
Ja, ist krass. Das aber demzufolge kann man annehmen, dass das ein recht autobiografisches Ding war, was er da geschrieben hat.
Da kannst du von ausgehen, ne?
Du, ja. Hast du das Buch gelesen?
Nee, nein. Das Buch habe ich nicht gelesen.
Okay.
Das kenne ich nicht. Wollen wir Inhalt wiedergeben?
Ja.
Willst du, soll ich?
Kann ich gerne machen, weil ich glaube, das ist recht überschaubar oder schnell erzählt, ne? Es geht um...
Ich finde den... Ja, okay.
Was machen. Findest du?
Ja, ich finde den Anfang halt interessant, wie es gestaltet ist, also... So mit der Vorspannsequenz und so.
Wo die einsteigen, meinst du?
Wo die einsteigen, an welcher Stelle.
Das finde ich an dem Film hier eh grandios. Das führe ich aber auch eben auf ein echt gutes Drehbuch zurück, weil man hätte diesen Film natürlich auch ganz anders staffeln können, was so die einzelnen Elemente angeht. Ne? Du hättest die ganze Vorgeschichte, die im Grunde hier einfach nur impliziert ist, weil sie nie erzählt wird, sondern halt einfach gegeben ist und immer wieder beiläufig erwähnt wird, aber die fokussieren sich nie auf die Vorgeschichte, sondern das Ergebnis der Vorgeschichte ist, Ben Sanderson, ein Hollywood-Drehbuchautor, ist hochgradig alkoholabhängig.
Ja, ist ein Säufer.
Und eben im Verlaufe des Films erfahren wir, dass der Grund dafür ist, dass seine Frau samt Kind ihn verlassen hat. Von da an sein Leben eben tierisch bergab ging. Und er jetzt an einem Punkt ist, wo er halt auch körperlich enorm abhängig ist und alles verloren hat im Grunde, weil der Film steigt auch mehr oder weniger damit ein, dass er seinen Job verliert.
Naja, erstmal haben wir so ein paar andere unangenehme Momente, bevor er seinen Job verliert. Also, weil er steigt ja eigentlich damit ein, dass wir sehen, wie er in einem Restaurant einen Produzenten anbettelt halt um Geld.
Mhm.
Und der dann sagt, das ist jetzt wirklich das letzte Mal und er weiß schon, dass er sich dafür Buß holt.
Ja.
und dass er nicht in der Lage ist, einen Check auszufüllen, weil er halt irgendwie, weil er seine Unterschrift nicht hinkriegt und sagt, können Sie das nicht so machen, und dann erst irgendwie in die Bar geht, ein paar Drinks kippt,
ja,
kommt dann zurück und macht die übelste Show beim Unterschreiben des Checks. Also er kriegt gar nichts auf die Reihe, ohne einen Drink zu nehmen.
Ja, deswegen, er ist wirklich Pegeltrinker vom Feinsten. Also der braucht immer schon auch morgens dann eine entsprechende Dosis, um überhaupt mal halbwegs funktionieren zu können.
Richtig. Und dann mündet das ganze Chaos oder beziehungsweise sein ganz Falten daran.
Na, dass sein Chef hier der sagt. Produzent übrigens gespielt von Richard Lewis, der ja bei Curpy Enthusiasm sich auch selbst spielt und auch eine durchgehende Nebenrolle ist über alle Staffeln.
In der Rolle, in dem Charakter, oder?
Nein, er spielt sich selbst.
Also ach, er spielt Curpy sich selbst als Schauspieler. Enthusiasm
spielen sich ja im Grunde alle selbst.
Okay.
Ja, der ist ja auch Stand-Up-Comedian.
Ach, die spielen sich alle selbst in Curpy, das wusste ich gar nicht.
Also überwiegend.
Also ich wusste, dass Larry David seine eigene Figur praktisch spielt, sein Typ, aber...
Aber jetzt eben, also wenn Larry Seinfeld auftaucht, spielt er sich auch selbst.
Ach okay, interessant.
Ja.
Das habe ich nicht gewusst.
Aber du hast jetzt, also die dann so seine Entourage sind, seine Frau, sein Agent, dessen Frau und so, das sind Schauspieler, die Rollen spielen.
Mhm.
Aber wenn dann solche Gaststars im Grunde auftauchen, wobei eben jetzt bei Richard Lewis, der ist kein Gaststar, weil der ist ja eine wiederkehrende Nebenrolle, aber der spielt sich selbst, ja.
Okay.
Ted Danson taucht auch immer wieder auf, spielt sich auch selbst.
Interessant.
Ja, aber eben Richard Lewis, das ist der Produzent, den er am Anfang anbettelt um Kohle. Und ja, das ist einer dieser Momente, die sie am Anfang schnell abhandeln, wo man halt erkennt, dass er halt wirklich unten angekommen ist.
So unangenehm, diese Momente, wenn er
diese super übel, es kommt völlig besoffen in dieses Restaurant und bettelt seinen Freund an, der auch noch versucht, das irgendwie möglichst unten zu halten, damit es nicht jeder mitkriegt. Und ja, eben gibt dann noch so ein paar andere Momente, aber im Grunde landet er es dann relativ schnell dort, dass er eben bei seinem Chef sitzt, der ihm sagt, pass auf, wir müssen dich rausschmeißen. Er kriegt eine Abfindung und dann fasst er den Entschluss, mit dieser Abfindung nach Las Vegas zu ziehen, um sich dort zu Tode zu saufen.
Richtig. Und dann kommt der Vorspann, weil dann kommt Las Vegas ins Spiel, dann wird diese Stadt als erstes genannt, die im Titel eine Rolle spielt, und da sind ungefähr 15 Minuten ins Land gegangen, was den Film angeht. Und dann kommt der Vorspann, die Schauspieler, die ganze Sequenz, der Titel und so. Und das fand ich super, dass da praktisch ein anderes Kapitel aufgemacht wird, nämlich diese eigentliche Reise unseres Hauptcharakters.
Ja, und das ist das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, was ich eben so sensationell an der Umsetzung finde, was eben gerade das Drehbuch auch angeht, dass die sich halt das ganze Geplänkel, was man sonst immer gesehen hat davor, dieses Ehe geht zu Bruch, sie entscheidet sich zu gehen, so, und dann fängt er an zu saufen, es wird immer schlimmer und so. Da ist ja, in der Regel hätten die damit schon einen halben Film gefüllt.
Ja.
Und dann geht er nach Vegas. Aber hier ist das wirklich so eben, man hat ein paar Minuten dieses Intro, diese Intro-Sequenz, wo eben sein finaler Absturz erzählt wird.
Mhm.
Dann kriegt er die Abfindung und dann geht's nach Las Vegas und da geht dann die eigentliche Handlung erst los.
Ja, man bekommt es halt nebenbei mit, so die, er verbrennt ja dann sein Hab und Gut zu Hause, bevor er losfährt.
Ja, eben so.
Da siehst du zum Beispiel, das Foto von der Familie und so, genau, wie es verbrennt.
Das ist so genial.
Da bekommt man das mit, ja, eher subtil.
Weil das reicht. Das reicht vollkommen. Du siehst über ein Foto oder über das, was mal kurz irgendwo erwähnt, dass es eine Frau und ein Kind gab. Und warum die gegangen sind, wird, glaube ich, nie ausgesprochen. Aber es ist halt so offensichtlich.
Ja, er sagt halt an einer Stelle so, er weiß nicht, ob seine Frau gegangen ist, weil er die ganze Zeit gesoffen hat, oder ob er säuft, weil seine Frau gegangen ist.
Genau.
Das fällt dann in einem Moment.
Deswegen meine ich, also der wahre Grund für ihr Gehen wird nie wirklich etabliert, aber es liegt halt so krass auf der Hand, und deswegen, das finde ich so gut an dem Drehbuch, du musst es nicht erzählen, weil es erzählt sich.
Das ist richtig.
Ja, und dann beginnt eben die eigentliche Handlung, weil in Las Vegas ist er drauf und dran, seinen Entschluss umzusetzen, und säuft sich da eben ordentlich her und lernt aber schon, glaube ich, tatsächlich am ersten Abend, lernt er eine Prostituierte namens Sarah kennen. With an E.
Sarah, with an E, genau.
Ganz
wichtig. Michael Sarah, nur mit S.
Ja. Ja, und die Dame, gespielt von Elizabeth Shue, die ist Prostituierte.
Ich habe noch gar nicht erwähnt, dass Nicolas Cage Ben spielt, aber ich gehe davon aus, dass das viele wissen. Ja,
ja, hast du recht, haben wir noch gar nicht erzählt.
Ja, ja. Nick Cage spielt den Hauptcharakter und genau, Ben Elizabeth Sanders. Shue spielt die Prostituierte.
Und um die beiden geht's dann, weil durch diese kurze Begegnung beginnt eine Beziehung, die sich so langsam aber sicher Richtung Liebe formt.
Mhm.
Und das ist schon krass erzählt, weil trotz dieser neu entstehenden Beziehung will er von seinem Vorhaben nicht runter Und die haben, die schließen dann im Grunde einen ziemlich krassen Deal, weil die beschließen, sich eben so zu lassen, wie sie sind und sich trotzdem zu lieben. Und deswegen, der Film ist schon echt krass. Also hier steht Drama, Romance, das bringt es, glaube ich, schon auch auf den Punkt. Aber ich finde, worum es bei diesem Film in erster Linie geht, ist Einsamkeit.
Ja, ja, die sind beide super einsam und haben natürlich das erste Mal wieder, ich meine, in der ersten Nacht, wo er sie mit aufs Hotelzimmer nimmt und so weiter, schläft sie halt in seinen Arm ein. So. Das hatte sie halt seit Ewigkeiten nicht, weil die hat halt einen brutalen, gespielt von Julian Sands, einen brutalen Zuhälter irgendwie, der sie mehr oder minder so als Eigentum praktisch behandelt, wie so ein typischer Zuhälter. Also, da fährt sie auch keine Liebe. Und jetzt hat sie zum ersten Mal jemanden, bei dem es nicht um Sex geht, sondern der will einfach nur mit ihr rumhängen, der will jetzt, Gesellschaft.
Zumal er ja auch wirklich diesen konkreten Sex ablehnt am ersten Abend, was für sie ja auch ein Novum ist.
Richtig. Und sie ist einsam und er ist einsam und so wie du sagst, die beschließen halt nicht den anderen ändern zu wollen und er sagt halt, du musst mir versprechen, dass du mich niemals vom Trinken abhalten wirst.
Ja.
Und sie auf der anderen Seite geht aber auch weiterhin auf dem Strich.
Ja, ja.
Nachdem sich diese Beziehung so entwickelt. Das ist schon krass. Das ist eine richtig krasse.
Das ist echt cool an der Geschichte, dass es da auch nicht drum geht, dass die sich eben dann beim Verändern helfen, sondern dass sie dann halt einfach gemeinsam einsam sind.
Richtig.
Und das ist schon, ich finde, recht untypisch für Hollywood-Verhältnisse, weil das sieht man sonst halt echt immer anders.
Ja, ist richtig. Dieser Film ist schon etwas anders als alles andere.
Der lässt halt wirklich den ganzen Pathos weg. Und ich finde, der macht dafür an anderen Stellen dramaturgisch so ein bisschen was, jetzt nicht falsch, aber hätte ich mir halt an manchen Stellen trotzdem anders gewünscht. Aber mal so rein, was die Geschichte angeht und den Verlauf der Geschichte, finde ich das grandios.
Ja. Also mir fällt kein anderer Film sein, das ist halt so eine Bukowski, du hast ja bei Bukowski-Verfilmungen oft gesehen, dass so Alkoholismus eine Rolle spielt.
Ja.
Aber ich habe noch nie gesehen, dass es so krass gezeigt wird wie hier. Dass du halt siehst, dass einer schon völlig alkoholisiert, dass er aussieht, als wenn er gerade im Sterben liegt. Irgendwie im Bett, so völlig im Koma und so hin. Ja. Und dass du siehst, was so die Nebenwirkungen sind und was das alles anrichten kann und dass er nicht mehr in der Lage ist, irgendwie einen normalen Einkauf zu tätigen oder so, wenn er halt irgendwie keine Getränke hat. Und dieses Cold Turkey und so ist
ja, wobei, hammerhart. Aber hier geht's halt tatsächlich auch ums Saufen. Ne? Also das ist ja wirklich die Grundprämisse, dass er sich mit Alkohol umbringen möchte.
Genau.
Fällt dir ein anderer Film ein, wo Alkoholismus derart im Zentrum steht?
Ja, Barfly auf jeden Fall.
Okay, habe ich nicht gesehen.
Mit Mickey Rourke. Das ist zum Beispiel.
Ja, der hast du ja erzählt.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Aber da ging es doch auch eher um die Dynamik zwischen den beiden dann, oder nicht?
Nee, das spielt damit unter, aber es geht schon darum, was Alkohol alles bewirkt und dass er auch nicht funktionieren kann, ohne gesoffen zu haben. Okay. Aber es gibt mehrere. Es gab ja diesen Film mit Sandra Bullock, wo sie auch in Therapie war und dann wieder so einen Rückfall erleidet und dann irgendwie diese eine Party sprengt. 27 Days oder so hieß der oder sowas.
Auch nicht gesehen.
Also es gab schon ein paar Filme, die dieses Alkoholthema behandeln. Und,
bei denen, die ich so kenne, ist es eben gefühlt immer nur, das, was eben das eigentliche Vorhaben oder das, worum es eigentlich geht im Film, so ein bisschen behindern. Die Tatsache, dass da jemand alkoholabhängig ist.
Okay.
Weißt du, aber dass es halt im Grunde eben um eine Liebesbeziehung geht oder sonst was.
Mhm.
Weil hier, auch wenn die Beziehung zwischen den beiden natürlich eine sehr große Rolle spielt, ist das nicht das Hauptthema des Films.
Nee, aber es vergeht doch keine Szene, wo halt nicht gesoffen wird, auf der anderen Seite. Also es ist,
ja,
ich weiß schon, was du meinst, es ist nicht das Hauptthema, aber es ist, also unser männlicher Hauptcharakter Ben ist halt im Dauerzustand unter Alkohol. Der trinkt halt, wenn er aufwacht und der trinkt halt, bevor er einschläft. So. Das Erste, was er macht, ist halt zur Flasche zu greifen. Das ist halt krass.
Ja.
Das ist halt wirklich dieser Dauerrausch. Und das
vor allem halt auch auffällig, dass selbst in Szenen, wo es eigentlich ums Essen geht, dass er da nicht ein Happen isst, sondern immer trinkt.
Ja, genau. Das ist sein Grundnahrungsmittel.
Naja. Ja, das ist krass.
Auf jeden Fall.
Echt schon auch ein harter Film, ne?
Ja, es ist so diese klassische Loser-Ballade, aber wirklich so eine, die wehtut, so, wo du halt wirklich denkst, so, boah, Alter, warum machst du das und warum tut ihr euch das an? Und dann auf der anderen Seite denkst du auch daran, okay, die sind halt sehr einsam, so, die haben sich jetzt halt gefunden, so, und die nehmen sich halt so, wie sie sind, so. das zeugt natürlich dann auch wieder von Größe. Also es ist ein wirklich krasser Film. Also.
Ja, wobei siehst du, die Frage habe ich mir nicht einmal gestellt. Warum machst du das? Weil ich finde, es ist sehr offensichtlich, warum er das macht.
Ja, aber wenn er dann so, weißt du, wenn er so besoffen vor ihrer Wohnung und ihre ganze Miete ist in Gefahr und so, weil ihre Vermieterin ihn da besoffen vor der Tür findet und ihn dann so reinbringt. Das sind dann schon Momente, wo ich mir denke, boah, okay, alles klar, also muss schon Liebe sein.
Ja, ja, eben.
Dann stellt sich schon die Frage, warum man sich diesen Stress gibt, so. Also, ich meine, sie führt ja auch kein einfaches Leben, aber zumindest ist sie nicht so am Arsch.
Naja.
Naja, also doch, in gewisser Weise schon, aber halt nicht so. Zumindest ist sie Herr ihrer geistigen Kräfte, das wollte ich damit sagen.
Ja, aber ist sie deswegen glücklicher? Also das ist ja schon auch so eine Frage, worum es hier geht.
Ja klar, glücklicher ist sie mit ihm, das habe ich verstanden. Aber er wird ja nur, er sagt ja, als sie diesen Pakt schließen, so in den ersten 3-4 Tagen, wo die sich kennenlernen, wo die sich näher kommen und so weiter, bereitet er sie ja darauf vor und sagt, so wie ich jetzt die letzten 3 Tage war, das ist noch harmlos.
Ja, das ist meine gute Seite.
Du hast mich jetzt von meiner guten Seite gesehen. So. Du hast nicht gesehen, wie es ist, wenn ich halt überall hinkotze und wenn ich, keine Ahnung, wenn ich anfange, dich zu beleidigen und so. Von der Warte hast du mich noch nicht gesehen.
Mhm.
Und das ist schon krass, was sie da dann teilweise in Kauf nimmt. So.
Ja.
Aber gut, da wollen wir jetzt nicht vorweggreifen, aber natürlich nicht spoilern, was hier noch passiert. Aber es ist schon der eine oder andere Moment, wo ich schlucken musste, wo ich gesagt habe, Alter. Okay, hart.
Mhm.
Ja. Bei dem Funfact stand noch, dass die Labels von den ganzen Getränken, die mussten halt verdeckt oder versteckt werden, weil der Film halt keine besonders gute Promo für das Boost war, was da teilweise in der Kamera
gehalten
wird.
Aber von allen stimmt ja nicht. Sind ja nur bestimmte Labels unkenntlich gemacht oder.
Waren da bestimmte zu sehen?
Ja, manche siehst du. Klar.
Wirklich?
Und ich meine auch, ich habe diesen Trivia-Effekt auch gelesen, ich meine auch, dass es da um einen besonderen, nicht benannten Hersteller ging.
Mir ist nicht aufgefallen, dass irgendein Label jetzt zu erkennen war. Also mir fiel keins ein, wo ich jetzt gesagt habe, okay, das hat man gesehen.
Okay.
Aber ich habe jetzt auch nicht explizit jetzt komplett darauf geachtet bei jeder Einstellung.
Ich auch nicht.
Aber ich habe schon gemerkt, dass die Labels teilweise immer nach hinten gedreht waren oder dass die selten irgendwie lesbar waren.
Mhm.
Ich bin auch einer, der guckt hin, was läuft denn da? Oder
ja, also ich meine, dass der Film keine Promo für Alkohol ist, das ist klar.
Mhm.
Ja, ich finde auch die Szene so hart, ganz am Anfang, als er da, weil er trinkt ja auch immer beim Fahren, weil er muss ja die ganze Zeit saufen.
Ja.
Und als dann einmal der Polizist auf dem Motorrad neben ihm herfährt und er halt gerade irgendwie mit der Literflasche Wodka im Anschlag und dann guckt er den so an, fährt nebenher, grinst drüber, alles cool, in dem Moment, wo er wegfährt, zack, sofort wieder ran, weiter aus der Pulle gesoffen.
Jupp.
Echt hart.
Ja, krass.
Ja.
Und interessant fand ich auch den Fakt, dass, hast du das schon mal gesehen, dass so Make-up und Kostümtests in den Film eingebaut worden sind?
Nee.
Ist auch eine Premiere, oder?
Ja.
Weil Elizabeth Shue war halt in einer Szene, wo sie halt so eine bestimmte Szene gespielt hat oder in die Kamera geredet hat. Das waren halt mehr so die Kameratests, um zu gucken, wie das Make-up und wie die Kostüme wirken.
Wobei, ganz kurz, stimmt nicht, sie spricht nicht in die Kamera.
Sie spricht nicht in die Kamera?
Nee, sie spricht an der Kamera vorbei eine Person, sie spricht eine Person an, die neben der Kamera sitzt, die wir aber nie sehen.
Mhm.
Und deswegen, ja, kann das alles sein, vom Therapiegespräch bis zu einem Selbstgespräch oder sonst
genau,
was.
Genau, dabei wird sie gefilmt und das hat man im Film eingebaut.
Ja, und das waren offensichtlich irgendwelche Masken- und Kostümtests, die sie dann da in ihrer Garderobe gefilmt haben, weil sie da eigentlich die ganze Zeit immer nur auf der Couch sitzt und die haben die eben unterschnitten in die Handlung, die wir sehen.
Abgefahren.
Und das ist ziemlich geil.
Ja, es passt
gut.
Das
finde ich eine krasse Idee auch.
Man stellt sich auch in dem Moment vor, mit wem redet sie? Ist es ein Therapeut? Redet sie mit irgendjemandem aus ihrer Familie oder
vor
so?
Allem,
keine Ahnung.
Zumal sie ja wirklich sehr früh schon damit einsteigen.
Richtig. Du weißt auch nicht, ist es eine, erzählt sie jetzt von der Story, die sie erlebt hat? So,
genau.
Ist es so eine Rückblende?
Ja, eben. Habe ich mir auch gedacht. Ist das jetzt was sie dann, nachdem das alles passiert ist, was wir jetzt gleich sehen werden, fasst sie das damit zusammen oder ist das davor passiert? Also, das weiß man eben nicht. Aber das Geile ist, es spielt ja überhaupt keine Rolle.
Ja. Ist richtig.
Ja, wobei davor kann natürlich nicht sein, weil sie mitunter ja auch über ihn spricht.
Ja, richtig. Davor kann nicht sein.
Ja. Aber nee, ist auf jeden Fall ein cooles Stilmittel und nee, habe ich so bisher noch nie erlebt. Ist ja auch super unüblich.
Finde ich auch. Das ist eher untypisch. Erstaunlich auch, wer noch so alles in Minirollen zu sehen war, oder?
Ja, Laurie Metcalf habe ich an einer Stelle gesehen.
Laurie Metcalf,
Vermieterin. mitgespielt, die war wirklich so Edelkomparserie, ne? Das ist echt krass.
Viele, also Valeria Golino, ja, weißt du, die in Hotshots 4 Jahre zuvor eine Hauptrolle hatte,
ja,
die sitzt hier für 2 Minuten an der Bar.
Ja,
Ali Ermey aus Full Metal Jacket,
mhm.
Danny Houston als Barkeeper, Alter.
Ja, Mann.
Der hat einen Satz gesagt oder so, so, ja, ich würde sie bitten zu gehen und so. Mhm. Ansonsten hat er nur den Drink gegeben. Danny Houston, ne?
Ja.
Shawnee Smith aus der Saw-Reihe war zu sehen. Julian Lennon.
Ja, Julian
Lennon. Der Sohn von John Lennon.
Ja.
Und alter Soul-Legende Lou Rawls, kurz als Taxifahrer.
Ja, Mann.
Auch krass.
Auch nur einen halben Satz, ne? Also
ja, alles so ganz klein, ganz kurz zu sehen. Und ich dachte, wow, ey, okay.
Ja.
Abgefahren.
Ja, entweder gute Connections oder das hat sich rumgesprochen, dass das ein guter Stoff ist. Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht, ja. Aber ein krasser Kniff.
Aber wie geht's dir denn? Also wie findest du den insgesamt?
Ja, sehr gut. Ich habe diese Loser-Ballade, habe ich halt gerne gesehen. Das ist schon wirklich ein gutes Drama, Leaving Las Vegas. Und es ist einfach mal die... Du hast es neulich so formuliert, von wegen so, wenn du Nicolas Cage wirklich machen lässt und wenn du ihm den Stoff gibst, so, der delivert halt. Der ist halt, hier hat er halt gezeigt, was für ein krasser Schauspieler er ist. So, weißt du, der Oscar, den er dann gekriegt hat, ist auch sowas von verdient. Und genauso interessant ist die Besetzung von Elizabeth Shue.
Ja.
Weil ja, man kennt sie natürlich aus Karate Kid, man kennt sie aus Cocktail, so aus Filmen, die jetzt nicht so schauspielerisch jetzt krass was gefordert haben, so, weißt du.
Ja. Aber das ist eine harte Rolle hier.
Das ist eine super harte Rolle und die hat sie einfach mal gemeistert und hat sie echt gestemmt, so, aber es ist krass.
Sie war ja auch Oscar-nominiert, ne?
Ja, sie war auch Oscar-nominiert, ja. Richtig. Ist leer ausgegangen. War ihre einzige Oscar-Nominierung, glaube ich.
Ja.
Hat man ja ist auch in The Boys noch. Jetzt, in The Boys hat man sie gesehen.
Ja.
Für die etwas jüngeren Zuschauer, das ist hier die Chefin von dem Unternehmen. Da hatten sie öfter mal beim Abpumpen gesehen in der Serie. Aber so viele Charakterrollen hat sie nicht gespielt. Das war mehr so Popcorn-Kino.
Nee, aber die, ich meine, so eine Figur wie hier, das bringt ja auch eine Bandbreite mit sich, die ja schon selten ist.
Ja.
Weil die ist ja schon über weite Strecken des Films auch hart am Arsch, weil ihr sehr übel mitgespielt wird.
Mhm.
Und trotzdem gibt es ja wirklich auch viele Momente, wo die wirklich sexy ist.
Mhm.
Und ich meine, ja, das in der Kombination, das ist ja eh auch auf dem Papier schon Oscar-Material.
Ja, das stimmt.
Aber hat sie echt gut gemacht, ja.
Macht sie gut. Also der einzige Ausbruch, würde ich sagen, Julian Sands als Russe war jetzt, weiß nicht, fand ich jetzt nicht hundertprozentig überzeugend.
Mhm.
Aber was unsere beiden Hauptcharaktere angeht und auch die anderen Schauspieler, das war wirklich gut.
Ja, zumal ich finde, also wirklich alle anderen stehen hier so im Hintergrund. Es geht halt das echt total. Nur um die beiden, ja.
Ja, die anderen sind mehr so halt so Stationen auf dem Weg zum Todsaufen, die halt entweder sie oder er ihr halt über den Weg laufen.
Mhm.
Und die mal treffen irgendwie beim Blackjack oder in einer Bar oder was auch immer.
Und ich meine, hier haben wir mal einen Film, der ein vorhersehbares Ende mit sich bringt, was der Sache überhaupt keinen Abbruch tut.
Nee, ich meine, im deutschen Titel wird ja schon das Ende gespoilert.
Ja.
Weißt du, also...
Naja.
Schon hart insofern, aber es geht auch nicht darum. Also es geht nicht darum, dass der Typ sich wirklich totsäuft, sondern es geht darum, der Weg ist das Ziel, will ich jetzt mal plakativ sagen.
Ja.
Und der Weg ist krass. Ist echt mal so ein Genrebeispiel für Drama, was man sich echt gut angucken kann.
Das klingt ja noch ein bisschen bescheiden. Wenn ich mal versuche, da jetzt Punkte rauszuhören.
Bescheiden.
Ne? Naja, dass man sich gut angucken kann.
Ist ein klasse Film, ohne Frage. Also ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch so formulieren soll. Keine Zeit der Unschuld, aber...
Hast du irgendwas auszusetzen?
Nee. Ich hab mir überlegt während des Films, ob mir das gefallen hat, dass ab und zu so... Sting hat ja viel von dem Soundtrack gemacht und so, hat ja seine Songs damit reingebracht. Und irgendwie... Auf den ersten Blick dachte ich so, okay, es klingt mehr so wie so eine Romanze, der Soundtrack, der teilweise eingespielt worden ist.
Ja.
Dann dachte ich andersrum, nee, das klingt wie so eine Bar-Songs.
Mhm.
Wie so ein Typ, der in einer Bar am Klavier sitzt, weißt du, und da spielt vielleicht einer noch mit einem Kontrabass dazu, so eine leicht Jazz angehauchten Balladen und so, wo ich dachte, okay, und was passt besser zu Leaving Las Vegas, zu so einem Alkoholdrama, als irgendwelche Bar-Songs?
Ja, stimmt, das ist alles so Lounge-Mucke.
Genau, das ist so Lounge-Mucke. Und deswegen fand ich es dann, als ich drüber nachgedacht habe, fand ich es dann doch passend.
Mhm.
Also selbst da. Nicht aussetzen.
Okay.
4 Oscar-Nominierungen gab's und der einzige, der gewonnen hat, war Nick Cage.
Na.
Für Leaving Las Vegas im Jahr 1995, ja.
Ah, was waren die anderen beiden noch? Also sie ist klar und die anderen beiden Oscar-Nominierungen.
Was adaptiertes Drehbuch? Ich habe es nur nicht rausgeschrieben.
Beste Regie und bestes Drehbuch, ja.
Mhm, okay. Mike Figgis, wahrscheinlich auch seine einzige Oscar-Nominierung.
Ja, ja, auch das anzunehmen, ja.
Warum Punkte raten?
Ich sehe gerade, den SAG Award hat er auch gewonnen dafür. Und sie war auch nur nominiert. Oh Mann, ey, geht die überall leer aus.
Mhm.
Ach, krass.
Das wäre ihre Chance gewesen.
Ja.
Aber krasse Leistung von beiden. Also Nicolas Cage ist halt wirklich ein mega Schauspieler, wenn das halt zeigt, so, dass wie der hier abgeht. Also du nimmst es ihm zu jeder Sekunde, nimmst ihm diesen schweren Alkoholiker ab. So, das ist Wahnsinn.
Mhm. Ja, war ja auch einer der Trivia-Facts, ne, dass er sich gefilmt hat, besoffen, um seine Mannerismen besser adaptieren zu können.
Ja, genau, um zu gucken, wie er spricht und so.
Finde ich super naheliegend, aber ja, ist trotzdem ein Trivia-Fact.
Ja. Hast du dich auch schon mal besoffen gefilmt?
Nee, ich musste aber tatsächlich auch noch nie wirklich groß besoffen spielen.
Würdest du dann aber wahrscheinlich.
Ja, klar.
Ja, sagst ja, ist naheliegend.
Super naheliegend.
Und Elizabeth Shue wiederum hat so ein paar Hooker besucht und hat sich mit denen unterhalten, die auf dem Las Vegas Trip da unterwegs sind.
Mhm. Ja. Ich habe gerade mal geguckt, wer da noch nominiert war in dem Jahr für beste männliche Hauptrolle. Anthony Hopkins für Nixon, Richard Dreyfuss für Mr. Holland's Opus,
mhm.
Massimo Troisi für Der Postmann, Il Postino und Sean Penn für Dead Man Walking.
Okay.
Alter, Dead Man Walking war schon auch groß.
Ja. Also sind schon Hochkaräter unterwegs gewesen.
Mhm. Ja, aber es sei ihm gegönnt.
Ja, definitiv. Das sei ihm gegönnt. Na gut, Punkte.
Mhm.
IMDb 7,5, hat einen Metascore von 82, Rotten Tomatoes 7,6, 4,1 von Audience und Letterboxd gibt 3,7.
Mhm.
Wer fängt an?
3,7 ist gar nicht so gut, ne?
Nee, so.
Was ist los mit den Letterboxd-Leuten?
Was ist los mit euch Letterboxd-Leuten?
Ja. Ach, ich kann anfangen. Habe ich gar kein Problem mit. Ich sag, du bist bei 8,5.
Liegst du richtig. Krasser Typ, 8,5. Die Nuller-Serie zieht sich fort. Du bist bei einer 9.
Auch 8,5.
Auch 8,5?
Yes, sir. Geil, Alter.
Das ist die Einigungsklingel.
Das ist sie.
Taucht öfter mal auf in letzter Zeit. Was ist da los?
Ja, hätte ich nicht gedacht. Ist schön.
Ja, ich dachte, du warst ein bisschen euphorischer. Ein bisschen. Hätte jetzt echt, war mir sehr sicher mit der 9, muss ich zugeben.
Okay.
Das ist wieder komisch erklärt.
In der Erinnerung war der bei mir sogar eher so bei 8. Und jetzt noch in einer erneuten Sichtung.
Ja, geht mir genauso. Also laut Letterboxd war ich hier bei einer 8 und
ach so, ja?
Habe ihn jetzt wahrscheinlich noch einen halben Punkt aufgewertet. Fand ihn tatsächlich bei der Neusichtung besser.
Mensch, Guess, wird ja immer unheimlicher hier.
Krass, krass.
Gibt's für sowas, brauchen wir auch noch ein Instrument.
Ja, die Tuba wollte es ja nicht. Ist gesagt, nimmt zu viel Platz weg.
Ja, komisch. Oh Mann, ey.
Haben wir schon sehr platzsparende Instrumente uns hier ausgesucht, oder? Mit einer Fahrradklingel und einer Triangel. So.
Finde ich
die
auch.
Die kriegst du noch,
ja,
unter.
Auf jeden.
Denke ich auch.
So eine Blockflöte würde auch noch irgendwo gehen.
Ja.
Oder die Mundharmonika von Classic Dave.
Ja, die Mundharmonika von Classic Dave, richtig. Alrighty.
So, jetzt du wieder.
Yes!
Ja. Und jetzt haben wir besagt einen Film, den ich mit meiner Freundin gesehen habe.
Oh. Ja.
Und der sie zu Tränen gerührt hat.
Oh.
So viel kann ich verraten und das habe ich von ihr eigentlich selten gesehen, weil ich habe schon gesagt, dass sie eher so ein harter Hund ist und eher so actionmäßig unterwegs ist oder guckt sich halt so Horrorfilme an, das mag sie halt so, aber das ist sehr untypisch für sie, dass sie einen Film gesehen hat, der sie sehr berührt hat.
Mhm.
Und das ist ein Film von David Fincher aus seiner Filmografie.
Okay, jetzt gehe ich mal fest davon aus, dass es keine Erstsichtung war für dich.
Für mich war es keine Erstsichtung, siehst du vollkommen richtig, ich habe fast alles von Fincher gesehen, wenn nicht sogar alles. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich irgendeinen Film von ihm nicht gesehen habe. Aber den hier habe ich im Kino gesehen und habe jetzt eine Zweitsichtung getätigt aus dem Jahre 2008. Der Film The Curious Case of Benjamin Button. Der seltsame Fall des Benjamin Button.
Der fehlt mir nämlich noch.
Der fehlt dir noch?
Ja, Mann.
Das ist ja super interessant, dass ich jetzt darüber rede. Weil,
ja, jetzt ist es noch unwahrscheinlicher, dass ich den in absehbarer Zeit sehe.
Ach, ich rufe den Alexei an, der soll dich ein bisschen therapieren. Ich sag dir, danach,
ja,
guckst, du, auf, danach nee. Guckst du Curious Case of Benjamin Button auf jeden Fall. Der schickt dir jeden Tag ein SMS.
Das hat natürlich seinen Grund, dass ich den bis heute noch nicht gesehen habe.
Was ist denn der Grund?
Dass ich keinen Bock drauf hatte.
Ach, du hattest keinen Bock drauf letztendlich?
Ja.
Erzähl mal.
Ja, was gibt's da groß zu erzählen? Alter? Das ist, sieht für mich alles sehr schnulzig aus von außen.
Okay.
Und dann auch noch Brad Pitt.
Und dann auch noch Brad Pitt.
Ja, das
ist, es sah also, schnulzig aus und dann auch noch Brad
ja,
Pitt.
Ja, weil Schnulzen mit Brad Pitt sind echt die schlimmsten, Alter.
Ey.
Ich erinnere mich da nur sehr traumatisiert an einen Anthony Hopkins, wie er völlig...
Ja, auf Rendezvous mit Joe Black war wirklich ein schlimmes Beispiel.
Ey, das, nicht nur das, sondern hier auch noch, wo er schlecht auf seine Tafel schreibt mit zittrigen Händen. Legenden der Leidenschaft.
Ach der? Ach so, ich dachte mal
Joe Black. Aber ja, echt, okay. Joe Black, genauso. Selbes Programm, übelst schlimm.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist aber eine andere Liga hier.
Ja, okay.
Also das kann man nicht wirklich vergleichen.
Spielt weil... Anthony Hopkins mit?
Nein, Anthony Hopkins spielt nicht mit. Insofern okay. schon mal den einen Fehler ausgemerzt.
Gute Voraussetzung.
Anthony Hopkins und Brad Pitt in Kombi anscheinend nicht gut für dich.
Mhm.
Aber komm, Brad Pitt in Kombi mit David Fincher?
Ja.
Ja, das ist doch wieder etwas, was schon zweimal funktioniert hat davor. Insofern.
Auf jeden Fall ein Argument.
Ist das schon mal ein Argument, was dafür spricht.
Ja.
Und dieser Film hat mehr von Forrest Gump als von Legenden der Leidenschaft.
Ah, ja?
Viel.
Okay.
Macht aber auch Sinn, weil Eric Roth hat das Drehbuch geschrieben von Forrest Gump. Und der hat auch das Drehbuch geschrieben von The Curious Case of Benjamin Button.
Huh.
Und deswegen hat der Film absolut diesen Feel. Ist nämlich nach einer Kurzgeschichte passiert von F. Scott Fitzgerald, den man ja auch kennen könnte.
Naja, klar.
Und kurz zur Adaption von dieser Geschichte, das ist schon super interessant. Anfang der 90er wollte Spielberg die Story verfilmen.
Mhm.
Und den hat man an Bord geholt. Und in der Hauptrolle wollte er Tom Cruise sein für diese Verfilmung.
Okay.
Aber dann kam...
So krass, wie alle in den 90ern ging es aber immer nur drum. Können wir irgendwie Tom Cruise bekommen?
So ungefähr.
Wie geil.
Da kam aber sehr viel große Projekte dazwischen. Also er hat ja dann Hook gemacht, Jurassic Park war in der Planung, Schindlers Liste war in der Planung. Er hat gesagt, es wird zu viel.
Hm.
Der gibt das Projekt wieder ab. Der nächste, der an Bord war Ron Howard, der die Story verfilmen sollte, ja. Mit John Travolta in der Hauptrolle.
Oh, okay. Hätte ich nicht gedacht.
Auch nichts daraus geworden.
Mhm.
Und jetzt kommt's, Ende der 90er hat Charlie Kaufman eine Drehbuchadaption geschrieben.
Oha.
Von dem Film. Und Spike Jonze sollte Regie führen.
Oh, das wär's gewesen. Dann hätte ich ihn schon längst gesehen.
Siehst du, das wäre nämlich ein viel skurrilerer und schrägerer Film wahrscheinlich geworden. Und für diese Verfilmung
hatten die auch eine Hauptrollenidee?
Da hatten die noch keine Hauptrollenidee, aber hier wurde Eric Roth schon rangezogen, der mit Charlie Kaufman das Drehbuch schreiben sollte.
Mhm.
Eric Roth ist ja dann derjenige, der letztendlich auch das Drehbuch für David Fincher geschrieben hat.
Ja, okay.
Der war hier praktisch schon involviert in diese frühe Planung mit Spike Jonze,
mhm.
aber auch der ist irgendwann abgesprungen. Und dann 2002, 2003 kam zum ersten Mal David Fincher ins Gespräch und der hat dann ein paar Jahre gebraucht, um dann diesen Film umzusetzen. 2008 war es soweit. Da kam The Curious Case of Benjamin Button, der seltsame Fall des Benjamin Button, dann letztendlich raus.
Abgefahren, ne? Was das manchmal für Wendungen nimmt, bis so ein Film zustande kommt.
Ja, total krass. Und vor allen Dingen jeder Film wäre, also unter jeder Ägide wäre dieser Film ja dann anders geworden.
Ja,
weißt du, und einen ganz anderen Touch gekriegt. Ja. Und so. Kurze Story. Du musst dir das so vorstellen, das ist hier wieder so ein Märchen. Das hat wirklich viel von Forrest Gump, weil das wieder eine Geschichte ist von einem Typen, der skurrile Begegnungen in seinem Leben hat und der einfach ein total bewegtes und erzählenswertes Leben hat.
Mhm.
Hier wird das Ganze, ich fange mal andersrum. Ich erzähle mal erstmal die Story von Benjamin Button. Benjamin Button wird 1918 geboren. Seine Mutter stirbt bei der Geburt. Der Vater nimmt das Baby entgegen und ist entsetzt, als er das Baby erblickt. Weil die Proportion stimmt zwar von einem normalen Baby, aber es ist total faltig wie so ein 80-jähriges, wie so ein 80-jähriger Opa.
Mhm. Das sind Kleinkinder doch eh.
Nee, aber dieses Baby sieht halt aus wie ein, Rentner. Das ist komplett, also es sieht verunstaltet aus. Das sieht halt aus wie
verunstaltet?
Ja, es sieht halt aus, wie heißen diese Hunde? Sherpa? Sind das Sherpas? Diese komischen Falten?
Ach, du meinst die mit diesen Falten?
Ja.
Nee, die heißen Sherpas, Alter. Nee.
Bring ich jetzt wieder was durcheinander.
Ja, voll.
Ja. Diese Sherpas. Keine Ahnung, jedenfalls diese Faltenhunde. So sieht das Baby aus. Halt, ist für den Vater ein Monster.
Okay.
Der Vater gespielt von Jason Fleming. Auch einer aus der Bube, Dame, König, Gras-Reihe. Auch ein Rothaariger. Vorhin hatte ich ja schon einen von denen. Er nimmt das Baby, rennt raus in die Nacht, es ist Silvesterabend und legt das Baby vor so einem privaten Altersheim ab, was so eine Dame da führt. Und die Chefin von diesem Altersheim, genannt Queenie, die wird gespielt von Taraji B. Henson.
Mhm.
Die flirtet gerade mit ihrem neuen Crush auf der Veranda rum. Der wird gespielt von Mahershala Ali.
Okay.
Wo ich auch vergessen habe, dass der mitspielt. Und als der so ein bisschen rückwärts runterläuft und sich verabschiedet von ihr, stolpert er halb über das Baby.
Mhm.
In ihren Augen sind aber alle Kinder vor Gottes Augen gleich. Und so zieht sie Benjamin praktisch auf und wird seine Mutter.
Okay.
Und er wird groß in diesem Seniorenheim. Und der Arzt, der dieses kleine Kind durchsucht, dem fällt halt auf, untersucht, dem fällt halt auf, dass das Kind so gebrechliche Knochen hat wie so ein 80-Jähriger. Dass es halt so Anzeichen hat von so einem Senioren, obwohl es halt ein Baby ist. So. Und das, den Leuten ist halt unerklärlich, was hier passiert.
Ja, aber dann ist er doch erstmal goldrichtig in der Altersresidenz.
Da ist er erstmal richtig und fällt auch nicht auf, weil mit den Jahren, als er halt älter wird, sieht er halt auch aus wie einer von denen. Weil der sitzt halt im Rollstuhl, weil die Beine halt zu schwach sind, um ihn zu tragen.
Und also wie wächst er dann in einem normalen Tempo? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Er wächst eigentlich in einem normalen Tempo, richtig. Das Kuriose aber an dieser Geschichte ist, das ist so die Tenet-Version eines Coming-of-Age-Films, weil Benjamin Button altert rückwärts.
Ja, ja, eben.
Das ist halt die Krux.
Das weiß man ja, ja.
Das weiß man ja anhand der Story und das weiß man aber, wenn du diesen Film jetzt siehst und so weiter, kannst du das an dieser Stelle noch nicht feststellen. Du denkst halt nur so, okay, dieses Baby sieht halt anders aus als andere Babys, irgendwas stimmt damit nicht.
Okay, aber was erzählen die da für Zeitsprünge? Wir sehen ihn als Baby und er sieht aus wie ein faltiger Hund.
Ja.
Und dann gibt es einen Zeitsprung, wohin?
Naja, bei dem Zeitsprung, wenn er zum Beispiel 5, 6 Jahre alt ist, siehst du ihn halt als, der sieht halt aus wie ein 78-Jähriger, der in einem Rollstuhl sitzt.
Ja.
Der halt zu schwach ist zum Laufen so.
Ist aber so groß wie ein 5-Jähriger.
Ist so groß wie ein 5-Jähriger ungefähr, richtig. Ist okay. Halt so ein kleiner Opa.
Ja, sehr kleiner Opa.
Ja.
Und ja, wenn er so halt groß ist wie ein 5-Jähriger, ist er nicht mal einen Meter groß.
Ja, ist halt schon, er ist halt schon so ein kleiner, ja, sieht aus wie so ein kleiner Rentner. Der sieht aus wie der Opa aus Ab, aus oben.
Ja.
Und er wird dann im Laufe des Films immer jünger. Du hast ihn am Anfang in diesem Rollstuhl sitzen, in diesem Seniorenheim, während er da aufwächst.
Mhm.
Irgendwann kann er schon auf Krücken laufen.
Mhm.
Und dann wird seine Haltung wird halt immer gerader so. Und irgendwann braucht er diese Krücken nicht mehr. Beim Haare schneiden wird halt die einen Senioren, die ihm halt immer die Haare schneidet, stellt halt fest, dass er immer mehr Haare kriegt.
Mhm.
Und das Grau verschwindet aus den Haaren. Die werden halt immer blonder.
Okay.
Das heißt, es geht halt alles rückwärts. Und er wird halt auch immer kräftiger. Und auf dieser Reise halt, wo er halt immer jünger wird, erlebt er halt viele Abenteuer und unter anderem heuert er auf einem Fischkahn an, der als Kriegsschiff verwendet wird. Weil alle Fischkähne im Zweiten Weltkrieg müssen dann auch Verwundete auflesen und so. Und der Captain von diesem Schiff wird gespielt von Jared Harris.
Ah ja.
Super Rolle übrigens, weil er so einen Typen spielt, seine Kunst sind halt Tattoos und er tätowiert sich halt selber am ganzen Körper.
Okay.
Und sticht sich halt immer hier ein Tattoo und da ein Tattoo und so und alles hat er selber gestochen. Das ist, finde ich, halt die große Kunst. Das ist sein Gemälde ist praktisch sein Körper. Ist auch eine super Rolle von ihm.
Das sind die Stellen aber schon auch stark begrenzt, wenn du das immer nur selber machst.
Ja gut, auf dem Rücken wird schwierig, ja. Dann begegnet er einer Dame, die den Ärmelkanal beschwimmen will.
Der andere Arm kann schon schwierig werden. Alter, überleg mal. Also ich meine, kein Mensch ist perfekt mit beiden Händen unterwegs. Das wäre total lustig. Sieht man das dann auch so, dass die eine Seite voll schlecht gemalt ist, weil er irgendwie Linkshänder ist und dann ist halt sein linker Arm völlig krüppelig gemalt, weil er den mit der rechten Hand gestochen hat.
I used my brain to make the idea.
Ja, hat gut funktioniert.
Toller Gedankengang. Erstmal, es gibt Leute, die beidhändig beides bedienen können und genauso gut mit der einen Hand und der anderen Hand sind. Das heißt, glaube ich,
beidhändig.
Nein, das hat einen bestimmten Begriff, einen lateinischen Begriff.
Ein lateinischer?
So wie multilingual gibt es auch einen Begriff für Leute, die beidhändig arbeiten können.
Multimanual dann wahrscheinlich.
Multimanual?
Ja, Manual ist mit der Hand.
Manu. Ja, kann sein. Vielleicht heißt das so. Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Okay.
Aber ja, theoretisch, wenn er nur Rechtshänder ist, müssten die Tattoos auf dem einen Arm auf jeden Fall schlechter sein.
Als geil, Alter. So ein voll krummes Strichmännchen.
Also die Tattoos sehen sowieso nicht besonders nach Kunstwerken aus. So viel kann man schon verraten. Das sind jetzt nicht so die Meisterwerke, sondern
gut.
Sind halt ziemlich oldschool auf jeden Fall. Hier sind ein paar Würfel und so.
Mhm.
Ja. Und er begegnet auch einer Dame, die den Ärmelkanal durchschwimmen will. Die wird gespielt von Tilda Swinton.
Alter, okay.
Also er trifft schon viele illustre Leute, die auch später in seinem Leben ihn immer wieder irgendwie zum Lächeln bringen. Und dann trifft er seine große Liebe Daisy. Und er trifft Daisy, als er noch ein Opi ist, der auf Krücken läuft. Und sie ist halt ein kleines Mädchen. Da wird sie noch gespielt von Elle Fanning, noch ganz klein.
Oh, okay.
Und die Liebe kann halt nur entstehen, wenn sich die beiden irgendwo in der Mitte des Lebens treffen.
Klar.
Und das ist schon krass, weil als er noch relativ alt ist.
Er musste gut timen, das Ding.
Richtig, als er noch relativ alt ist, treffen die sich halt wieder. Und sie will ihn halt schon so dazu bringen, so sich in sie zu verlieben, weil ihr ist es egal so, dass er älter ist. Sie ist halt so eine Tänzerin, mittlerweile erwachsen, gespielt von Cate Blanchett.
Ach so, okay, Alter.
Und ja, Cate Blanchett spielt praktisch die große Daisy. Und er ist sich aber noch nicht reif dafür. Er denkt so, ja, er ist zu alt und blau und hin und her und was soll er jetzt mit diesem jungen Mädchen und so, und das passt alles nicht und deswegen wehrt er sie halt erstmal ab.
Mhm.
Und deswegen leben die beide so ihr Leben und treffen sich dann irgendwann mal wieder.
Okay.
Und diese besagte Daisy, das ist die Rahmenhandlung, lässt sich halt im Krankenhaus in New Orleans gerade vom Sterbebett von ihrer Tochter, die wiederum gespielt wird von Juliette Binoche, ihr Tagebuch mit besagter unglaublicher Geschichte vorlesen. Das heißt, sie sitzt und die Tochter liest ihr praktisch diese Erinnerung vor aus diesem Buch, wo alle möglichen Sachen eingeklebt sind. Das ist so die Rahmenhandlung, wie das Ganze auch anfängt.
Ach so, so Titanic-mäßig oder was?
So ähnlich. Und da das Ganze in New Orleans spielt, bahnt sich draußen gerade ein riesiger Sturm an.
Ach.
Mh. Vor dem Krankenhaus, wo halt die Leute auch evakuiert werden und so weiter und so fort. Und wir sehen diese Story, die nicht von Brad Pitt erzählt wird, sondern die von Juliette Binoche praktisch erzählt wird, die gegenüber ihrer sterbenden Mutter Daisy gerade sitzt.
Ja.
Ja. Und das ist wirklich ein schönes Märchen und in der Tradition von Big Fish und Forrest Gump, wo halt Erzählungen eine Rolle spielen, Begegnungen mit Menschen und du hast halt ein bewegtes Leben gehabt, die Hauptfigur halt geprägt haben und erreicht nicht ganz die Magie von Big Fish oder die Energie, die Forrest Gump zum Beispiel auch von Anfang bis Ende hat, ist aber trotzdem auf seine Weise wirklich sehr wunderschön und witzig. Und du hast einen der besten Running Gags der Filmgeschichte von einem Rentner, der ihm halt immer wieder begegnet im Laufe des Films und ihm erzählt, dass er 7-mal vom Blitz getroffen wurde.
Mhm.
Und dann erzählt er halt so, ja, einmal saß ich im Auto, hab an nichts Böses gedacht und dann traf mich der Blitz. Und dann siehst du so ganz kurz so eine Sepia-Aufnahme, halt so oldschool, wie er halt zu diesem Auto sitzt und da siehst du diesen Blitz da einschlagen.
Was ist denn das für ein Auto, Alter?
Und dann ist die Erzählung halt vorbei und so. Und dann erzählt er halt im Laufe des Films immer wieder diese 7 Momente, wo er vom Blitz getroffen worden ist. Das finde ich auch immer super. Das war auch immer ein guter Lacher.
Ach so, er erzählt dann aber jedes Mal von einem anderen Moment.
Er erzählt jedes Mal einen anderen Moment.
Okay, richtig. Und man sieht immer in der Rückblende dann diesen Moment, oder was?
Richtig, man sieht dann in der Rückblende dann immer ganz kurz diesen Moment eingespielt.
Okay, wie cool.
Ja, und hier habe ich meine Gartenarbeit gemacht und da hat man nichts Böses gedacht und dann wurde ich vom Blitz getroffen. So.
Aber trotzdem, im Auto bist du doch safe. Was war denn das für ein Auto, Alter?
Ja, das waren diese Oldschool-Autos mit diesem komischen Pappdach oder so.
Ach
mit diesem,
so.
Also es war okay. Ja nicht. Das war ja in den 40ern oder so gewesen, also da waren die noch nicht so, nicht
weil,
so ausgereift.
Weil sonst, du weißt schon, der berühmte, wie heißt das? Faradäische Käfig.
Ja, natürlich, der Faradäische Käfig ist ja ein Auto eigentlich. Aber was interessant ist an dem Film ist, es gibt halt keinen klassischen Konflikt. Das heißt, du hast keinen Antagonisten in dem Sinne, den er jetzt irgendwie, weißt du, den er irgendwie überzeugen muss oder gegen den er irgendwie antritt, sondern ja, es ist einfach nur...
Forrest Gump halt auch.
Ja, bei Forrest Gump gibt es auch nicht, genau. Deswegen ist dieser Film so gut vergleichbar. Du hast halt wirklich nur diese Geschichte von diesem Leben, von diesem Benjamin Button.
Wie lange geht der?
Der Film geht 2 Stunden 46.
Ui.
Schon eine epische Länge.
Okay. Und weil was ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört habe, nachdem Brad Pitt und Cate Blanchett offenbar die Hauptrollen spielen, wie haben die das gemacht? Welchen Zeitraum decken die ab? Also welche Altersrange spielen Brad Pitt und Cate Blanchett? Weil der Film nimmt ja scheinbar...
1918 steigt er ein und geht bis 2005.
Okay.
Eine ganze
und
Range.
Welche Altersrange davon deckt Brad Pitt ab? Also die haben den wahrscheinlich auch auf ziemlich alt gemacht und dann auch entsprechend jünger, aber...
Ja. Von ganz alt bis ganz jung.
Wie, du willst mir jetzt erzählen, Brad Pitt spielt da einen Teenager oder was?
Ich will jetzt nicht spoilern, wie der Film ausgeht, aber... von ganz alt bis ganz jung. Ich habe nicht gesagt, dass Brad Pitt den auch spielt. Aber,
ja, aber das war ja meine Frage, welchen Altersbereich Brad Pitt abdeckt.
Na, rechne es doch aus. 87 Jahre. Achso, Brad Pitt selber meinst du jetzt?
Alter. Ja, Mann. Wie oft denn noch?
Mit CGI oder ohne CGI? Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll.
Ja, das wäre jetzt nämlich dann die Folgefrage gewesen, weil es muss ja einen Bereich geben. Also als Kleinkind werden sie Brad Pitt nicht erzählt haben. Und als alter Typ dann eventuell schon.
Ja, aber mit CGI natürlich, nicht mit Maske.
Ach so, okay.
Also man hat, wo er dieser Opa geworden ist, das ist Brad Pitt.
Okay.
Aber halt mit Motion Capture.
Mhm.
mit CGI. Ah, okay. Und deswegen sieht das ein bisschen unecht aus. Das
okay.
sieht, solange noch alt ist und so weiter, sieht es ein bisschen artifiziell aus.
Aha.
Und je mehr er seinem jetzigen Ich ist, desto mhm. ja, mehr schon. Wurde natürlich mit Maske gemacht und so.
Mhm.
Was dann richtig daneben war, weil ich kann mal erzählen, in der zweiten Hälfte macht der Film dann doch einige Fehler. Die CGI-Verjüngung von ihm, wo mhm. die ihn halt noch jünger gemacht haben, als er ist, da sah er halt eine Zeit lang aus wie der Zwilling von Alita Battle Angel. Also sie ging gar nicht.
Okay.
Weil das sah halt so künstlich aus, sein Gesicht so. Also das mit dem Opa und so, das hast du noch einigermaßen abgenommen. Auch wenn du da auch siehst, das ist keine echte Person, sondern das ist Motion Capture.
Mhm.
Aber wo die ihn dann noch jünger gemacht haben, wo er dann so in den 30ern war oder so,
ja.
da hast du dann gesagt, okay, Alter, das ist auf jeden Fall nicht cool gemacht. Da war die Technik anscheinend nicht so fett.
Hm.
Und was mir auch nicht gefallen hat, ist, da wo er sich dann selber spielt, wo er an dieses Alter kommt, wo er dann dieser Sunnyboy ist,
ja.
da hast du so ein bisschen Erinnerung an diese Brad Pitt Filme von damals, an Joe Black und Konsorten gehabt, an diese Poster Girl Brad Pitt Filme,
mhm.
weil da hat man ihn dann von seiner feinsten Seite gezeigt, weißt du, da saß er so auf seinem Motorrad drauf, weißt du, hat so in die Ferne geblickt, als er mit seinem Motorrad durch die Gegend fahren, die blonden Haare wehten halt so im Wind, okay. das hat so richtig, oh ist der schön, so, weißt du, das habe ich jetzt auch nicht gebraucht.
Mhm.
Und es gibt von Brad Pitt in der zweiten Hälfte eine sehr plakative Entwicklung. Also wie sein Charakter sich entwickelt, die habe ich nicht gebraucht. So das,
okay.
was du schon in 1000 anderen Filmen gesehen hast, das ist auf jeden Fall auch nicht so doll gewesen. Das heißt, da sind so 2-3 Momente, wo du sagst, ja, die Maske und das CGI nicht so geil, wie sie Brad Pitt jetzt darstellen, so als absoluter Frauenheld. Und Sunny Boy fand ich jetzt auch ein bisschen billig.
Mhm.
Und auch diese Entwicklung von ihm, das sind so meine Minuspunkte.
Ja, aber das Ding ist, wenn das so ein Film ist, der an die 3 Stunden geht und der ist dann im letzten Drittel, wenn er da logischerweise sehr jung ist,
mhm.
sieht das alles scheiße aus, das ist ja schon ein Dämpfer, oder nicht?
Nee, weil auch da ändert er ja das Alter. Das ist ja alles, das sind alles nur Etappen, was ich dir jetzt gerade erzähle. Ich habe ja gerade gesagt, der Film deckt 85 Jahre ab.
Und bleibt an keinem Moment länger stehen als am anderen oder sowas. Der
okay, ich sag's jetzt einfach mal. Ist eigentlich scheißegal, weil ich habe ja schon gesagt, wo der Film hin will. Er geht ja von groß und klein. Er wird natürlich als kleiner Junge wird er nicht mehr von Brad Pitt dargestellt, sondern ist ein anderer Schauspieler.
Okay.
Oder als 12-Jähriger, als 14-Jähriger.
Okay.
Weißt du, das sind andere Schauspieler, deswegen da siehst du nicht mehr Brad Pitt, da ist CGI scheißegal. Das heißt, das ist immer nur eine Etappe, wo ich sage, okay, hier sieht das CGI scheiße aus, wo er in seinen 30ern war.
Okay, aber das war ja meine Ursprungsfrage, weil ich mich eben gefragt habe, wie machen sie das, wenn er dann ein kleiner Junge ist?
Ja, ich wollte es halt nicht verraten.
Warum?
Ja, weil man hätte ja auch Brad Pitt in CGI irgendwie klein darstellen können. Also man lässt sich überraschen. Vielleicht spielt er auch keine Rolle als Kind so im Laufe des Films. Das ist jetzt ein Spoiler. Aber ich habe ja schon gesagt, dass er die ganze Zeit abdeckt, deswegen ist es jetzt wurscht.
Ja, eben. So kein Spoiler, alles gut.
Ja, weil eigentlich ist es ja, naja gut, okay, du weißt ja nicht, wenn der Film anfängt so als Renner, du weißt ja nicht, wie weit dieser Film letztendlich geht.
Naja, der Film heißt The Curious Case of Benjamin Button.
Ja, du siehst, dass er jünger wird, aber du weißt ja nicht, dass er als kleiner Junge noch zu sehen ist am Ende des Films. Das ist ja schon, also es geht nicht um den, der Film beinhaltet eigentlich die Reise dieses Lebens von diesem Benjamin Button, deswegen spielt das keine Rolle, deswegen habe ich das jetzt auch verraten. Es spielt keine Rolle, dass der ganz am Ende nochmal als kleiner Junge auftaucht, das ist scheißegal, das ist kein Spoiler, sondern das ist einfach nur die Entwicklung.
Okay.
Ist aber super interessant gemacht, weil, okay, vielleicht hören diejenigen weg, die jetzt vielleicht irgendwie diesen Film noch nicht gesehen haben.
Ja, du Spaßvogel.
Was denn? Ja, aber auch zu dir, es geht um die Reise, es geht nicht um den Fakt.
Okay.
Aber er kriegt dann als kleiner Junge dann auch so Demenzanzeichen und kann sich an bestimmte Sachen nicht mehr erinnern.
Okay, cool.
Also das, was man als Rentner zum Beispiel hatte, diese gebrechlichen Knochen, da hat er wieder so, jetzt sieht er zwar äußerlich jung aus, hat aber innerlich so Gebrechen von einem 80-Jährigen.
Ja,
das
klar.
ist schon ganz interessant gemacht.
Ja, weil das hätte mich jetzt nämlich auch interessiert, ist dann quasi die Lebenszeit schon vorgegeben, weil du erst stirbst, wenn du quasi null erreicht hast? Weil ja alles rückwärts läuft, weißt du, ich meine? Dein Alterungsprozess?
Ja, aber der ist ja nicht auf ein bestimmtes Jahr beschränkt.
Naja, aber er fängt ja am ältesten Punkt an.
Richtig. Ach so.
Deswegen wäre ja quasi die Timeline vorgegeben, bis er halt irgendwann im Verjüngungsprozess bei null angekommen ist. Das meine ich.
Also wenn du im Säuglingsalter bist, wird es eng langsam, richtig.
Eben, oder dann ist schon gut gelaufen, kann man sagen, weil die Frage wäre dann eben, kann es dann auch sein, dass er dann eben als Teenager anfängt, dement zu werden und dann ist halt mit 10 Schluss und nicht mit 0.
So. Gute Frage.
Das brauchst du jetzt aber natürlich nicht beantworten.
Nee, gute Frage.
Ja, okay. Ja, ich muss sagen, du hast mir den nur geringfügig
Ich weiß nicht, wie du so zu Filmen wie Big Fish zum Beispiel stehst. So, das sind, ich finde, das
Nein, also
sind
so, Big Fish und Forrest Gump mochte ich beide sehr.
Ja, dann wird er dir gefallen, dann müsste dir gefallen. Okay. Er hat schon so seine ein, zwei Schmalzmomente und so, aber wenn du dich auf die Story einlässt, ich meine, meine Freundin, die hat geheult, so, weißt du, die fand es halt so berührend, dass die beiden sich halt so, dass nur so eine kurze Geschichte sein kann, obwohl das so die Liebe seines Lebens, klar, ihres Lebens ist.
Logisch, hochdramatisch.
Weil das ist schon krass, so, weißt du, wenn du das mal darstellst, dass sie zu jung und zu alt ist und so, und dann treffen die sich in der Mitte und sie hat aber schon ihr Leben geführt und ist verheiratet und so, und das ist krass. Also,
ja, irgendwann muss sie dann noch aufpassen, weil nachher wird ihr Pädophilie oder sonst was nachgesagt.
Und da reagiert er ja vorher. Also er setzt sich ja mit ihr zusammen und er sagt so, ja, langfristig wird das mit uns beiden nichts, weil du sollst ja, wie soll denn das werden, wenn wir jetzt ein Kind zur Welt bringen und so weiter? Ich will ja nicht, dass du zwei Kinder aufziehst. Das heißt, er sagt schon von ja, vornherein, dass er sich aus dieser Geschichte raushalten wird und dass er sagt, so, das kann nicht langfristig funktionieren.
Mhm.
Also ist schon hart.
Wird dem eigentlich irgendeine Krankheit attestiert, nee, diagnostiziert?
Das ist halt unerklärlich für alle.
Okay.
Es ist cool, also die Rolle von Taraji P. Henson, die nimmt ihn halt so, wie er ist.
Mhm.
Und er kommt halt immer wieder, er kommt halt aus dem Krieg so, weißt du, von diesem Kutter und sieht halt viel jünger aus als vorher, weißt du. Ist halt auf einmal so, sieht halt aus wie ein 50-Jähriger, vorher sah aus wie ein 70-Jähriger so.
Ja.
Und sie nimmt ihn aber so als ihren Sohn hin. Mhm. Für sie ist es vollkommen normal so. Er ist halt so skurril, ist halt so.
Ja.
Und das ist schon ganz geil. Und also auch die, er ist umgeben von Tod und von Alter, weil er in diesem Altersheim groß wird. Und hat diese ganzen, so eine Opernsängerin, die halt irgendwie ihre Opern nachschmettert und so. Auch so Menschen, die eine riesige Geschichte vor sich, hinter sich haben. Und er hat die Geschichte vor sich, ist aber gleichzeitig in dem Alter von denen und fällt halt überhaupt nicht zwischen denen auf. Das ist halt schon eine krasse Story so. Und er bekommt dann im Laufe des Films immer wieder mit, wie alle wegsterben.
Ja, klar.
Weißt du, seine Eltern und der und hin und der. Und er ist halt teilweise so in einem Alter, wo er selber schon fast in dem Alter ist, wo er Leute so, wo er zu einer Beerdigung geht, so.
Mhm.
Weißt du, und Leute begräbt, die gerade genauso alt sind wie er. Das ist krass. Und das ist schon eine krasse Story, das ist eine krasse Geschichte. Das ist wirklich, wirklich gut. Also, okay. Und du bekommst dann mit, wie das ist, so, wenn er sich zum ersten Mal verliebt, so seine erste, wenn er zum ersten Mal tanzen geht und so, weil der ist ja als Opa, ist der zu nichts zu gebrauchen. Der kann ja noch nichts machen, weißt du?
Na?
Ja, ist so.
Der Motivationscoach-Gast.
You can do this. You can.
Ja, die ganze Chronologie ist umgedreht.
Das habe ich mittlerweile verstanden.
Ja, aber danke, es ist krass, also, wenn du dir das vor Gedanken machst. Du kletterst halt erst nach 60, 70 Jahren kletterst du auf deinen Baum. Anstatt nach 10 Jahren auf deinen ersten Baum zu klettern. Das ist schon krass. Weißt du?
Was?
Wie, was?
Du bist doch nach 10 Jahren, bist du doch 70 oder 65 oder keine Ahnung.
Ja, aber mit 65 klettert man nicht auf Bäume, aber mit 10 klettert man auf Bäume.
Ja.
Verstehst du?
Habe ich kapiert.
Deswegen ist es schon krass, dass man diese Story halt umdreht und diese Chronologie. Ich finde das eine krasse Geschichte.
Okay.
Und der Film ist auch auf der Schneiderliste gelandet. Und der Film hat ganze 13 Oscar-Nominierungen letztendlich eingebracht.
Der hatte 13 Oscar-Nominierungen?
Der hatte 13 Oscar-Nominierungen.
Was?
Hat 3 gewonnen.
Alter, Moment mal, mit 13 Oscar-Nominierungen würde der sich doch mit Ben Hur und sonst was einreihen.
Der ist ganz vorne mit dabei, ja, für die meisten Nominierungen.
So. Wirklich?
Ja, ja. Benjamin Button war ziemlich hoch gehandelt.
Okay, und wie viele hat er bekommen?
So? 3 hat er bekommen nur. Ja. Art Direction, Make-up und Visual Effects, also alles technische. Technische Kategorien. Jetzt mal. Art Direction außen vor.
Aber es ist interessant, ne, dass das für einen Oscar gereicht hat, aber schon jetzt verhältnismäßig wenige Jahre danach schon wieder scheiße aussieht.
Ja, leider ja. Also es war vom CGI war das noch nicht so weit, wie man hätte sein müssen, um das wirklich komplett natürlich so aussehen zu lassen.
Und ich meine, wir fanden Irishman schon scheiße.
Ja, das ist ähnliche Liga auf jeden Fall. Oder Henry Cavill mit dem Schnalzer, wo du aussiehst, okay, da ist CGI so, das ist CGI-Gesicht. Das sind so die Momente, das sieht man halt in den und das darf man halt nicht sehen in so einem Film, finde ich. Wenn du siehst, dass, okay, das gerade CGI ist scheiße.
Ja.
Aber wenn man drüber hinweg sieht, ist das wirklich ein tolles Märchen. Hat 150 Millionen Budget gehabt und hat 339 Millionen eingespielt.
Mhm.
Also war schon recht erfolgreich. Finchers einziger PG-13-Film in seiner ganzen Filmografie.
Okay.
Und sticht ja schon ein bisschen davor als sehr eigen, was seine typischen düstere Filmkost angeht. Aber sein Vater war hier gerade gestorben und so, und auch das fließt wahrscheinlich mit ein, dass er da so einen Film über Vergänglichkeit und über Leben und über Jugend und Alter drehen wollte. Und das,
aber hat er das auch geschrieben?
Das hat wahrscheinlich ein bisschen damit was zu tun.
Ich weiß gar nicht, ob du das erzählt hast.
Nee, geschrieben hat es doch hier Eric Roth.
Ach so, stimmt ja, eben. Doch, natürlich hast du ja intensiv drüber gesprochen, wer es geschrieben hat, ja.
Aber deswegen hatte David Fincher Interesse halt an diesem Stoff.
Okay.
2003, 2004, weil da ist sein Vater ungefähr gestorben.
Mhm.
Und dann wollte er halt irgendwie mal so ein kleines Denkmal setzen, übers, also zum Film drehen, übers Leben.
Okay.
Und dabei rauskommen ist The Curious Case of Benjamin Button.
Mhm.
Drama, Fantasy, Liebesfilm. Ja, ich weiß nicht, also wenn du Big Fish und Forrest Gump gut fandest, dann kannst du hier ruhig einen Blick riskieren. Das ist ja nicht so schmalzig wie Legenden der Leidenschaft. Das ist,
okay.
Wenn du das Ganze als Märchen betrachtest und schon drüber nachdenkst, wie krass diese Story eigentlich ist, dann wird er dir gefallen, auch wenn viele diesen Film nicht mögen. Also er wird schon, was Finchers Filmografie angeht, wird er öfter mal zerrissen und viele haben ihn gesehen und können mit dem Film nichts anfangen. Ich konnte es nie ganz nachvollziehen. Ich fand ihn schon im Kino gut und jetzt wahrscheinlich noch einen Tick besser, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe bei dem Rewatch. Wahrscheinlich habe ich ihn noch einen Tick aufgewertet.
Okay.
Punkte.
Was schwierig.
IMDb 7,8. Mhm. Metascore 70. Rotten Tomatoes 7,1. 3,9 von Audience.
Ui.
Und Letterboxd 3,6.
3,6. Alter, das ist ja nur wenig weniger als Leaving Las Vegas, was ich schon krass finde.
Mhm.
Ich finde, du klingst nach 8.
Da liegt eine 0 Euro hin heute.
Ah, geil.
Das ist eine 8, ja. Nicht zu schlagen, der Bursche. Und gehst in Führung, ey. Scheiße.
Tja. Aber Guest, du bist auch gut dabei.
You're doing great.
Ach so? Du meinst den Sieg so auf den letzten Metern noch irgendwie davonziehen lassen, das ist eine geile Leistung, ja? A for effort. Danke dafür.
So, jetzt bringe ich natürlich mal wieder einen Kinderfilm.
Ah, die Serie.
Ja, ja. Ich verteile das so ein bisschen. Aber jetzt ein Film, von dem ich habe ausführlich in unserer Liste gesucht und habe ihn nicht gefunden, weil ich mir nicht so ganz sicher war, dass, ob wir den schon hatten oder nicht. Aber
hast du denn ein Suchfeld eingegeben?
Habe ich gemacht.
Sehr gut.
Intensivst gesucht, wirklich. Deswegen, also jetzt wird es mich wirklich überraschen. Ich bin mir sicher, dass wir über den zweiten Teil gesprochen haben, aber noch nicht über den ersten. The Lego Movie.
Mhm.
Den habe ich mir erneut angeguckt.
Was ist denn das für eine komische Chronologie?
Ja, entschuldige, dass wir halt den zweiten schon hatten. Jetzt haben wir halt den ersten. Was ist denn das? Wo ist das Problem?
Demnächst, ich finde, demnächst Jurassic World 5 und dann rückwärts.
Man könnte auch sagen, das ist insofern passend, weil wir ja jetzt demnächst auch Lego Batman haben.
Ja, das wäre ja chronologisch wieder, weil der Batman kam ja nach dem zweiten.
Ja, und?
Hä?
Die haben ja nichts miteinander zu tun, außer dass bei beiden Lego draufsteht.
Na gut. Du bist ja sonst immer so ein Systemordnungsfanatiker.
Ja, aber was soll ich denn? Erstens ist das echt ein Gerücht und zweitens, was soll ich denn machen, wenn wir den zweiten schon besprochen haben?
Nee, alles gut. Ich sag ja nur, ich erinnere dich nur dran.
Ja, du, irgendwann, wenn das geht mit dem Zeitreisen, dann bringen wir natürlich den zuerst.
Ja.
Ja. Ich habe ihn jetzt jedenfalls nochmal gesehen, weil das habe ich davor, glaube ich, schon ganze zweimal getan. Und muss aber sagen, dass das auch beim dritten Mal immer noch ein geiler Film ist.
Alter, zum dritten Mal hast du den gesehen?
Naja, jetzt, wie gesagt, notgedrungen, ne? Weil war ja ein 5-Jähriger am Start und deswegen habe ich mir hier einen Film ausgesucht, der tatsächlich freigegeben ist ab 0 Jahren, ne, fürs Protokoll.
Das wäre die Erklärung für die dritte Sichtung.
Was?
Naja, jetzt hast du eine Erklärung für die dritte Sichtung geliefert.
Ach so, geliefert, du
aber
suchst noch
die Erklärung
für die
erste und die zweite.
Ich fand den beim ersten Mal echt geil.
Ja, das meine ich ja, darauf wollte ich hinaus.
Du nicht?
Doch, ich fand ihn super.
Also ich war wirklich überrascht, wie geil ich den fand.
Ich war auch mega überrascht. Ich muss zugeben, das ist auf Chris Rodriguez Mist gewachsen, weil der hat mir gesagt, als er mir erzählt hat, so Lego-Movie, meinte ich so, ja genau, gucke ich mir den Lego-Movie an, den Lego-Film oder was. Und er meinte, ey, der ist super ironisch, der ist echt geil, guck dir den an.
Ja.
Und dann habe ich mir angeguckt und musste mich eines Besseren belehren lassen und habe gesagt, okay, das ist wirklich lustig.
Und hast mal nachgeguckt, wo der bei dir gelandet ist?
Ja, das war eine 7,5 bei mir.
Okay.
Also, ich hatte definitiv Spaß.
Ja, und ich meine, er hat Will Ferrell.
Er hat Will Ferrell.
Das ist natürlich auch ein Riesenargument für diesen Film.
Nicht der einzige Will. Will Arnett spielt ja auch wieder mit.
Ja. Ja gut, das Line-Up ist natürlich auch hier wieder immens. Das ist schon krass.
Oh ja.
Okay, ich erzähle kurz die Handlung. Wir befinden uns also in einer Lego-Welt. Geil, jetzt habe ich den scheiß Namen von der Stadt vergessen. Die hat was, das ist so einen super generischen Namen, weil halt alles irgendwie auf den ersten Blick so total generisch ist. Deswegen jeder hat so, jede Lego-Figur hat so diesen Job, die halt quasi aufgemalt wurde.
Mhm.
Und so verfolgen wir das Leben von Emmett Brickowski. Der ist Bauarbeiter und eigentlich ein ganz normaler Typ. Und wir sehen so seinen Tagesablauf, wie er auch immer der gleiche ist. Jeden Tag das gleiche Prozedere. Er begrüßt total gut gelaunt, er ist eh immer super drauf. Total gut gelaunt, seine Mitarbeiter und die Leute auf dem Weg zur Arbeit. Und alles ist soweit erstmal awesome.
Danke, guter Mann.
Everything is hier nämlich awesome.
Und wenn du da nicht awesome gesagt hättest.
Alter Schwede, ist everything awesome. Es ist so krass. Dieser Song war nämlich Oscar nominiert. Everything is awesome. Und am Ende gibt es sogar noch einen Part, wo Lonely Island einen Rap-Part beisteuern.
Mhm.
Der wäre nicht wirklich nötig gewesen, aber es macht die Sache auch irgendwie nochmal eine Ecke geiler. Das ist der grausamste Ohrwurm der Musikgeschichte. Also das Ding und vielleicht der dritte Mann und solche Geschichten, die sich halt wirklich aufs Hartnäckigste ins Gehirn brennen. Also, ich weiß nicht, ob man das geil finden soll oder da schon fast eine Klage einreichen muss, Alter, weil, ey, das Ding, ey, wirklich, wir sind hier 3-4 Tage rumgerannt und hatten nichts anderes im Ohr. Das ist ganz schlimm.
Everything is awesome when you're living in a dream. Aber ja. Ich finde tatsächlich, dass der, also du hast recht, aber ich finde, dass der Ohrwurm aus dem zweiten Teil noch getoppt hat.
Nee, finde ich nicht.
Der ist bei mir viel krass haften geblieben. Der
wirklich?
War wirklich hammerhart, ja.
Nee, hat bei mir lange nicht
this,
so.
This song's gonna stuck in your head.
Ja.
Die ganze, und der stuckte wirklich im Head, Alter, vom Feinsten.
Ja, also ich fand Everything is Awesome viel schlimmer.
Ja. Aber es ist krass, weil Tegan und Sarah, das ist ja so eine Indie-Band. Die habe ich auch bei der, ich bin ja bei so einer Rock-Night, lege ich ja auf, so im Sage.
Ja.
Und da laufen halt so Rock- und Indie-Sachen so. Und da haben die sehr viele Hits mitgebracht, die man so gespielt hat. Und so, halt so einen elektronischen Terror-Song haben die zuvor überhaupt nicht rausgebracht. Das ist ein komplett anderer Style. So. Das ist halt witzig, dass es von denen ist.
Ja, und vor allem ist ja auch das Schöne daran, dass das nämlich schon das erste ironische Ding ist.
Mhm.
Eigentlich nicht das erste, aber es zieht sich halt hässlich durch den ganzen Film, deswegen taucht es immer wieder auf, weil die ja keinen Hehl draus machen, wie generisch billig dieser Song produziert ist.
Ja.
Das ist halt einfach so EDM-Beat und dann halt Everything is Awesome drüber gesungen und das auf Heavy Rotation. Und es ist so schlimm eingängig und du hörst, wie gesagt, tagelang nichts anderes. Aber eben das ist ja auch schon mörderironisch. Weil es halt zu dieser Welt passt. Weil Emmett ist natürlich nicht alleine in der Welt, sondern eben die ganzen Mitarbeiter. Und dann gibt es aber natürlich auch noch ein Bösewicht in Form, wie heißt er? Lord Business. Weil Lord Business, der will nämlich, dass alles so generisch ist. Der will auch, dass die ganzen Lego-Welten unterteilt sind. Der hat eben auch da eine Trennung eingeführt und dafür gesorgt, dass dann eben die Leute aus dem Wilden Westen nicht in diese Stadtwelt kommen und dass die Piraten separat sind und halt, dass alle Lego-Welten so schön ordentlich voneinander getrennt sind.
Mhm.
Und der ist dann eben auch verantwortlich für diese Firma, die da die ganze Infrastruktur stellt und eben auch dann die Fernsehshows produziert und natürlich auch die Musik produziert. Und deswegen ist natürlich auch dieser Everything is Awesome Song ist so ein Brainwash-Ding, womit die Leute halt irgendwie mit Konsum und solchen Liedern werden die dann ruhig gestellt, damit eben alle diese Grenzen einhalten. So ein bisschen das chinesische Modell, was hier gefahren wird. Und dieser Lord Business, gesprochen von Will Ferrell, der will da eben sein Terrorregime weiter hochziehen. Jetzt ist es so, dass Emmett eines Tages auf dem Rückweg von der Arbeit eine Dame sieht, namens Wildstyle, gesprochen von Elizabeth Banks. Oh, übrigens, Emmett, natürlich gesprochen von Chris Pratt.
Mhm.
Und der sieht dann Wildstyle und will ihr hinterher, fällt dabei, weil Baustelle, fällt er da so ein Loch runter und landet auf einem Teil, wo es eine Sage gibt, die am Anfang auch von so einer gottähnlichen Figur, gesprochen von Morgan Freeman, etabliert wird. Es gibt so eine Legende, die besagt, dass irgendwann einer ankommen wird, der diesen Stein finden wird und der ist dann quasi sowas wie der Erlöser. Der wird die Veränderung bringen. Und da wird eine ganz ziemlich geile Geschichte aufgemacht, die dann vor allem auch mit der Auflösung auch hier wieder natürlich für Kinder zugeschnitten, aber die funktioniert auch für Erwachsene großartig, weil es ziemlich geil ist. Zumal die hier auch so ein bisschen mit so ja, fast schon Meta-Ebenen spielen, aber ne, es verschiebt sich so, gibt einen Punkt, wo das Ganze dann auch in die Realität rutscht und so. Es ist schon, das ist für dich ein Spoiler, oder was?
Nee, aber gleich, wenn du willst.
Was? Nein, 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 weiter erzähle ich natürlich nicht.
Einer der krassen Twists der Filmgeschichte, Freundchen, also.
Genau. Ja, und so geht es dann eben drum, dass Emmett als Erlöser Lord Business von seinem Vorhaben abhalten muss. Mhm. Bis hierhin, handlungsmäßig. Regisseur Christopher Miller und Phil Lord. Und die beiden haben zusammen schon eine Menge gemacht. Tatsächlich hat Christopher Miller mehr Production Credits und auch tatsächlich mehr Writing Credits als Regie, ganze 11 Regie Credits, aber fast alles zusammen eben mit Phil Lord. Die haben hier so diese Cloudy with a Chance of Meatballs Reihe ist von denen, 21 und 22 Jump Street, die beiden Filme, und das machen die immer im Doppelpack und das ist echt ziemlich cool. Und deswegen haben die es auch zusammen geschrieben, und Dan Hagerman, der für Lego Ninjago wiederum verantwortlich ist, der hat das hier auch noch mitgeschrieben.
Meatballs fand ich auch ganz lustig.
Ja.
Auch ein ganz guter. Ja. Gute Animationsfilm.
Ja, also die machen da schon eine Menge richtig. Das ist echt ziemlich cool. Und was das Line-Up angeht, habe ich ja gesagt, also wir haben hier, wie du schon angeteast hast, Will Arnett als Batman. Mhm. Großartig.
Ja, Mann, mega.
Alison Brie ist noch am Start. Charlie Day, Will Forte, Dave Frank.
Ja, das sind ja alle drei Wills, die in der Comedy-Szene irgendwie Rang und Namen haben, spielen hier mit. Will Arnett, Will Ferrell und Will Forte.
Dann haben wir noch Dave Franco, Jonah Hill, Jake Johnson und Liam Neeson.
Guck mal, hier haben sich Dave Frank und Alison Brie wahrscheinlich kennengelernt. Hast du Lust, hier
mit dem Sprecher 2014?
Kann sein, ja. Jetzt sind die verheiratet. Hast du Lust, hier noch was trinken zu gehen mit mir? Ja, okay, ich habe nichts vor heute.
Und was an diesem Film halt, also neben dieser ganzen Ironie, aber warum dieser Film ansonsten halt auch für Erwachsene wirklich ein geiler Film ist, weil es sehr krass detailverliebt ist und die nehmen das Ding mit dem Lego-Kram schon auch ernst, obwohl es ironisch ist. Mhm. Das heißt, du hast hier eben auch ein paar Lego-Teile, an die sich dann Leute wie wir erinnern können, weil sie halt aus den 80ern stammen oder sowas. Mhm. Und die sehen dann aber auch entsprechend aus. Die haben dann so eine Patina und sind abgewetzt an manchen Stellen, haben Kratzer oder sind gebrochen an der einen oder anderen Stelle, weil du hast dann hier einmal diesen Astronauten mit seinem Raumschiff, der auch immer nur dieses Raumschiff bauen will, der halt aus den 80ern ist, den nennen die auch nur 80s Guy. Mhm. Und der hat so einen Helm auf, der ist unten an einer Stelle halt gebrochen. Was halt offenbar immer passiert ist bei diesen Figuren. Und dann, dass die sowas eben mit reinnehmen, finde ich halt super geil.
Ja, ist mega.
Dass dann einzelne Teile auch verstaubt sind und so. Und tatsächlich, aber es sind alles reale, also bis auf Lord Business, sind es alles real existierende Lego-Figuren. Und auch Teile, die es halt wirklich alle gibt. Also die haben hier nichts dazu erfunden.
Okay.
Und haben großen Wert drauf gelegt, dass das eben nach Stop-Motion aussieht. Obwohl es eben animiert ist. Deswegen hast du hier halt auch, wenn hier irgendwo Rauch aufkommt oder so, sind das auch alles kleine Lego-Steine. Und das ist schon ziemlich geil, weil du hast ja halt wirklich eigentlich nichts, was mit CGI hätte gemacht werden müssen.
Naja, sogar die Wolken und so sind aus Lego und so.
Das heißt alles, das Wasser und so, das ist komplett.
Das ist cool.
Und das ist so krass detailverliebt, das ist echt unglaublich. Und dass sie dann auch mit allem so einen geilen Realitätsbezug herstellen. Zum Beispiel die Figur von Morgan Freeman, Vitruvius, der dieser gottähnliche Typ ist, der dann die Sage erzählt, und der hat immer so einen Stab in der Hand. Mhm. Und du erkennst, dass das von so einem Lutscher ist. Der Stab, der übrig bleibt, weißt du, von so einem Lollipop.
Ja, okay.
Und das Schöne ist, das haben die nicht zufällig gewählt, sondern der hat nämlich genau die Größe, die in die Hände von den Lego-Figuren passt. Und deswegen kannst du halt wirklich wenn du so einen Lutscher hast, kannst du den benutzen und bei Lego-Figuren irgendwie reinstecken.
Okay.
Ja, kein Zufall. Und das Krasse ist, um nochmal zurückzukommen auf diese Idee, dass das nach Stop-Motion aussehen soll, weil es tut's ja wirklich. Die haben auch vereinzelt Stop-Motion verwendet, aber 98% ist CGI.
Mhm.
Und das ist schon ein krasses Verhältnis, wenn du überlegst, dass es hier eben wirklich... Also ich will jetzt nicht sagen, das hätte es nicht gebraucht, weil die haben das natürlich bewusst so entschieden, das ist ja auch gut so. Mhm. Aber es ist halt geil, wie es einfach nach Stop-Motion aussieht. Und der ist wirklich lustig an so vielen Stellen, immer wieder. Ist ziemlich geil. Also ich war auch hier wieder bestens unterhalten. Und damals haben die auch werbemäßig echt ziemlich auf die Kacke gehauen. Der Film hat ein Produktionsbudget von 60 Millionen. Mit Werbung waren die gleich mal bei 100 Millionen. Weil da ging das halt schon los, dass Filme in der Größenordnung einfach fast nochmal das gleiche am Produktionsbudget nochmal für Werbung ausgeben.
Ja.
Und das ist schon krass. Aber die Nummer ging natürlich auf 468 Millionen.
Ja, ja.
Das ist eine Stange Geld. Deswegen gab es da natürlich auch den zweiten, den wir hier schon gebracht haben.
Und wahrscheinlich kam da noch eine Menge Merch dazu und was so alles gibt, was so an so einem Film noch dran hängt.
Ja, wobei, deswegen meinte ich ja, es ist nicht so, als hätten die jetzt hier, weil da habe ich noch einen anderen Film gesehen, ey, glaub mir. Pff. Also hier ist es nun wirklich nicht so, dass die 1000 neue Figuren präsentiert haben, wo du dann merkst, ah, okay, ja. Wollen sie die Eltern danach in Spielzeugladen schicken, dann, weil die Kinder plärren, weil sie genau diese Figur haben wollen.
Ja, klar, gut, die gab es schon. Aber die Kiddies werden sich...
Alle gibt es.
Ja, aber die werden sich trotzdem ein Lego-Movie-T-Shirt und so werden sich trotzdem kaufen können.
Ja, klar, die begeistert. So ein Kram, logisch. Mhm. Und ich meine, du hast es ja neulich schon angesprochen, durch deinen Neffen, dann sowas wie Lego Ninjago und so weiter, also ja, auch da, ist da voll drauf. Klamotten ohne Ende.
Klar.
Logisch ist das Merch hier auch wahnsinnig interessant, aber eben, ich finde es voll fair, dass die da jetzt, weil das hätte man auch übelst ausnutzen können und dann einfach neue Lego-Figuren nur für den Film machen.
Das stimmt.
Die haben es sogar so gemacht, dass die so ein paar, zum Beispiel habe ich gelesen, dass die Figur von Flash, die Green Lantern-Figur, weil hier sind ja auch einige DC-Charaktere, ne? Ja, also nicht nur neben Batman, eben haben noch Wonder Woman. Mhm. Das ist, glaube ich, sogar Alison Brie, ne? Oder?
Ja, kannst recht haben.
Dass die Figur von Green Lantern, die ist wohl sogar so rar, dass die halt auf eBay echt hoch gehandelt wird und so. Das ist so ein Sammlerstück.
Ah ja.
So, und solche haben sie dann da auch eingebaut. Also, die sind da wohl der Lego-Geschichte schon echt sehr treu geblieben. Und das haben die alles echt geil in eine schöne Geschichte verpackt. Das ist wirklich ein sehenswerter Film. Everything is awesome. Ja, Mann. Zu den Zahlen, wenn du keine Fragen mehr hast.
Nee, schieß los.
Geht eine Stunde 40 Minuten. 7,7 auf IMDb. Metascore 83.
Alter. Das ist krass.
Für den Lego-Movie. Wir hatten vorhin Leaving Las Vegas, da war der Metascore 82.
Mhm.
Ja. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 8,2. Und vom Publikum 4,3. Wir steigern uns. Auf Letterboxd hat der eine 3,8.
Auf Letterboxd hat er eine 3,8.
Das ist echt lustig. Kann es sein, dass das der Film ist, der auf Letterboxd bisher am besten abgeschnitten hat von denen, die wir heute hatten?
Heute?
Ja, ne?
Ja. Heute kannst du recht haben, krass.
Sehr abgefahren.
Ja. Na gut.
Jetzt darfst du raten.
Ich mach's jetzt mal ganz smart wie ein Fuchs. Weil ich weiß ja, wie oft wir geklingelt haben in letzter Zeit und dass wir uns sehr oft einig sind. Und ich pendel zwischen 7, 5 und 8. Und da ich aber gesagt habe, ich bin bei einer 7, 5 und wir so oft geklingelt haben, sage ich, du bist auch bei einer 7,5.
Ich bin bei 8,5.
8,5?
Ja, Mann.
Wow.
Tagis.
Da würde ich mit dem klingeln.
Nee. Und da hast jetzt auch die Leute, die hier tippen, nochmal hart reingeritten wahrscheinlich.
Mit einem Punkt Minus. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben jetzt... Jetzt am Jubeln, weil sie sagen, na endlich ist er da, wo ich ihn
genau.
wo ich ihn eingetaktet habe.
Nee, also wirklich 8,5. Ey, voller okay. Überzeugung für The Lego Movie.
Voller Überzeugung, ja gut. 7,5 von mir, 8,5 von Lee.
Das ist wirklich ein geiler Film.
Mhm. Und um den Kreis zu schließen, und weil wir gerade mega im Flow sind, können wir schon mal auf nächste Woche teasern, oder?
Eben. Das ist doch der perfekte Film dafür.
Ja.
Wir werden uns nämlich Lego Batman angucken.
Genau.
Heißt der Batman Lego? Lego Batman.
Lego Batman Movie.
Lego Batman Movie, so rum.
So heißt der. Ja. Und bei mir eine Erstsichtung, bei dir?
Habe ich schon gesehen.
Du hast ihn schon gesehen?
Na klar.
Okay, bei dir Rewatch, bei mir Erstsichtung. Gucke ich mir an, bin gespannt, habe ihn gekauft. Und dann haben wir, glaube ich, hier mittlerweile den vierten Lego-Film gebracht hier. Wir haben zum Lego-Podcast.
Ich meine, vielleicht erinnerst du dich, ich finde, das ist schon einer der kleinen Highlight-Momente von Batman im Lego-Movie. Eigentlich so sein erster größerer Einsatz, wie er ankommt und sein Job ist es, einen Knopf zu treffen mit dem Batarang.
Mhm.
Und der wirft dann halt irgendwie andauernd vorbei und nach dem 15. oder so trifft er dann endlich, weil dann geht's halt voll schnell, so wirft er die Dinger und dann trifft er endlich und dann sagt er ganz stolz,
First Try.
Ja, stimmt. Wo ist das Sample, First Try?
Stimmt, den bräuchten wir eigentlich.
Ja, den bräuchten wir auf jeden Fall.
Fuck.
Fürs Punkteraten wäre der perfekt.
Ja, du hast recht.
Notieren wir uns. Ja, und der war ja auch so ein bisschen der heimliche Held von den Lego-Movies. Deswegen hat er seinen Solo-Film bekommen, weil viele gesagt haben, Alter, Batman ist so geil, Batman ist so lustig in dem Lego-Movie.
Und das haben sie halt,
und so.
Das haben sie halt in dem Batman-Lego-Movie eben auch echt volle genommen, dass er sich selber halt so geil findet, dass er jetzt einen Spin-Off bekommen hat und so.
Ja, ja. Cool. Ja, ist immer ein bisschen Meta mit drin. Bin gespannt. Ich guck den gern und dann werden wir berichten. Auf jeden Fall ein bisschen Kontrastprogramm hier zur aktuellen Hausaufgabe Leaving Las Vegas. Da wird es ein bisschen leichter auf jeden Fall.
Naja, wer weiß.
Davon gehen. Ach so, deeper Shit, ja. Wollt ihr natürlich Unrecht tun.
Du hast ihn ja noch nicht gesehen.
Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Vielleicht ist es schön, das Liste mit Spielfiguren.
Wer weiß, in welche Abgründe Batman da vordringt.
Ja. Wir gucken mal. Alright, jetzt nochmal die Punkte von heute. Heute war ja auf jeden Fall Diskrepanz.
Ja, heute haben wir endlich mal wieder ein bisschen Abstand hier.
Wie viel habe ich vergeigt?
-2:0.
-2:0. Naja, schade. Damit geht Lee in Führung mit 14:13.
Yay.
Ja, hat er mich überholt, der Lump, nachdem ich hier 2 Monate die Nase vorn hatte. Aber gut, noch einmal ein paar Episoden.
Eben.
Wir gucken, was passiert.
Naja, ist noch alles drin?
Und wenn nicht, dann vielleicht nächste Saison. Oder?
That was gonna be my third guess.
Oder übernächste.
Ja, mal gucken.
Ja.
Ja, also solange es da keine Tränen gibt, ist alles gut.
Nee, alles fein, alles fein. Ich bin nach wie vor motiviert.
Wunderbar.
Alrighty.
I don't want the others to think that I'm not down to clown at the drop of a hat.
Nee, natürlich nicht hier. Hier.
Hier gibt's keine Nieten. Hier gibt's nur Gewinne, 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 Gewinne.
Ja, sehr schön.
Zweiter Platz ist auch schön.
Guest ist immer down. Wunderbar. Zweite von zwei. Yay.
Ja.
Wir basteln
auf die Perspektive kommt's an.
Ja, eben.
Sehr gut. Ja, dann danke nochmal an alle Supporter fürs Unterstützen. Die es noch nicht tun, gerne beim Linktree mal reinschauen. Da könnt ihr mal gucken, was es bei Patreon, bei Steady gibt.
Eben. Wenn ihr uns auch schon immer mal einen Film beauftragen wollt, so rum, dann könnt ihr das darüber machen.
Richtig.
Da haben wir nämlich ein Paket, wo ihr uns einmal im Monat einen Film vorschreiben könnt, den wir dann gucken und rezensieren.
Ja. Und mein Losfilm, den habe ich eigentlich auch vor, in der nächsten Episode zu bringen. Also wisst ihr so ein bisschen, was euch schon erwartet bis zur nächsten Folge. Leichen unter brennender Sonne hieß der von Daniel. Den wollte ich eigentlich jetzt zur nächsten Episode gucken. Der Batman-Lego-Movie folgt. Also habt ihr von mir schon mal 2 Filme, wo ihr eventuell mal mitreden könnt oder den ihr auch mal auffrischen könnt.
Es wird ja immer interaktiver hier. Jetzt könnten sich die Hörer schon so vorbereiten, dass sie quasi live mitschreiben können.
Genau. Irgendwann machen wir so einen Live-Podcast, während wir einen Film gucken. Und
während gucken? Nee.
Doch, machen dann so einen
Live-Podcast während dem Rezensieren, meinst du?
Ach so, oder genau. Ich meine live rezensieren, während wir einen Film gucken.
Ja. Also während wir den Film gucken?
Ja, so ein Audiokommentar.
Ach du Scheiße. Bei einer Erstsichtung?
Nicht eine Erstsichtung. Ach, einen Film, so, den wir schon ein- und auswendig kennen. Eine Erstsichtung wäre viel zu kompliziert.
Ja, ich dachte gerade, Alter, was ist denn das?
Nein, aber irgendein Film, den wir schon ein- und auswendig kennen, das wäre doch auch mal was Cooles.
Immer mit angefangen. Deinem ein- und auswendig, Alter, das ist kein Lichtschalter, das heißt in- und auswendig.
In- und auswendig?
Ja.
Tja, muss er den Ausländer wieder verbessern.
Wie du fühlt immer, wieder, wie schlecht du immer die Ausländerkarte spielst, ey.
Fühlt er sich wieder erhaben, wenn er den Ausländer schön in seine Schranken weisen kann.
Oh, wie schlecht, Alter.
Ja, du sprichst aber schön.
Ja, ja. Also wirklich.
Ich will dir fressen, heißt das.
Mhm.
Ja.
Okay. Ja, genau. Ein- und auswendig ist nämlich Dialekt. In Berlin sagt man das.
Naja, aber ich lerne gerade die Sprache, brauchst du ein bisschen Zeit.
Heide, heide.
Kannst du nicht immer so alles wissen. Musst du.
Naja.
Musst du ein bisschen Geduld.
Aber du siehst ja, wir lernen beide hier.
Wir lernen beide,
jeden,
ja.
Jeden Tag.
Ja, richtig. Sowieso. Aber heute habt ihr erstmal gelernt und wir haben auch einiges gelernt. Und das muss erstmal reichen.
Ist das so?
Ja. Ist das eine gute Abmoderation?
Ich glaube schon.
Ich glaube auch, sollte reichen.
In diesem Sinne? Na?
Nix?
Nix? Das sollte reichen?
Ja. Ja.
Gut, dann reicht das.
Bewegtbildbanausen.